Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Podcast ohne richtigen Namen. Die startet jetzt. Und zwar haben wir was für euch.
Jetzt kommt ein bisschen Werbung. Denn wir sind jung und brauchen das Geld.
Ey Jochen, Es ist ja bald wieder Ferienzeit, ne? Und ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Ich habe so eine Reisetasche und ich habe so viele Zeitschriften, die ich gerne lesen würde. Die passen da gar nicht alle rein. Das ist ja unglaublich. Ich kann doch nicht Urlaub machen und 20, 30 Magazine da einpacken.
Was hast du denn so an Magazinen? Das würde mich mal interessieren.
Ja, also ich lese ja quer durch, ne? Also
In Touch.
Ich lese die In Touch, die Rolling Stone, die Autobild, gerne auch mal die Sportbild. Aber am liebsten eigentlich selbst ist der Mann so ein Heimwerker-Magazin.
Was, das hast du?
Ja, klar. Natürlich auch diverse Videospiel, Computerspiel, zum Beispiel die PC Games oder wenn es mal modisch sein soll, die Cosmopolitan oder wenn ich wieder am Sixpack arbeiten will, die Man's Health. Also generell, was mache ich denn da? Ich kann doch nicht einfach alle Zeitschriften mitschreiben.
Du möchtest sie also gerne mit in den Urlaub nehmen?
Ja, ich muss ja Zeitschriften
kaufen. Also ich hätte da zwei Möglichkeiten. Also erstmal kauf dir noch mehr Taschen. Kostet halt ein bisschen Übergepäck, aber dann bist du sicher, dass du schön viel Papier mit dem Flieger hast. Andere Möglichkeit wäre natürlich die Readly-App mitzunehmen. Da brauchst du nämlich überhaupt kein Zusatzgepäck bezahlen. Das ist nämlich sozusagen das Netflix für Zeitschriften. Da hast du alles in einer App. Also ich glaube, da sind sogar über 5000 Zeitschriften, auch alle, die du natürlich willst. Deine Highlights sind da drin in dieser App. Ist übrigens auch alles downloadbar. Du musst also, wenn du zum Beispiel im Flieger sitzt und lesen möchtest, gar kein Problem. Du brauchst keine Internetverbindung.
Kann das auch alles offline, ja?
Alles offline. Deine lesen. Ganzen Magazine, das ganze Kiosk, dein ganzes Kiosk ist sozusagen bei dir im Flieger und im Urlaub. Du kannst dich ganz entspannt an den Strand legen, Handy auspacken, Laptop oder dein Tablet.
Aber das ist doch bestimmt irgendwie so ein Abo-Ding, wo ich dann irgendwie so eine Abo-Falle oder nicht?
Es ist ein Abo, aber es ist überhaupt keine Abo-Falle, denn du kannst es monatlich kündigen.
Monatlich kündigen?
Ja.
Ach ja, das ist ja praktisch. Und Moment, also da habe ich die Auswahl aus 5000 Zeitschriften.
Genau. Alle Zeitschriften, die du gerne möchtest, ja. Sogar kannst du deine Frau auch noch mitlesen lassen. Die findet bestimmt.
Die Game Pro.
Genau, die Game Pro. Wie gesagt, was ich super finde, ist erstmal, ist es, wie gesagt, keine Abo-Falle. Man kann es einfach kündigen. Normalerweise kostet es 9,99 Euro über uns, ja. Über unseren Podcast kommt ihr da günstiger ran. Da bezahlt ihr nämlich nur 1,99 für 2 Monate.
Ich sehe gerade, es gibt sogar das Fortnite-Magazin. Wusstest du, dass es zu Fortnite ein eigenes Magazin gibt?
Nee, es ist nicht so mein Spiel. Hier diese Bauzeitschriften, die finde ich super.
Ich mag so Testmagazine, so HDTV, Audio-Test und so K und Hi-Fi. Ich kann mir stundenlang einfach nur Testberichte zu Blu-ray-Playern oder Boxen oder so durchlesen.
Und man hat ja auch Zugriff auf internationale Magazine, ne? Ja. Aus den USA oder.
Aus den USA
oder aus der UK.
Tatsächlich auch Zeitschriften aus den USA.
Genau. Es gibt übrigens auch einen Familienaccount. Das sind 5 Profile inklusive. Ja. Mhm. Und wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen. Dir viel Spaß im Urlaub.
Also readly.com/podcast ohne richtigen Namen. Da gehe ich direkt mal drauf und check das ab, Jochen. Danke
genau.
für den Tipp.
Und für alle unsere Hörer gibt es dann 2 Monate das Ganze für nur 1,99 Euro. Ran an den Speck. 3, 2, 1.
Podcast ohne richtigen Namen.
Die beste Erfindung des Planeten.
Da muss ich lachen.
Zu 80% fake.
Nackt und auf Drogen.
Podcast ohne richtigen Namen.
Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich.
Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen.
Folge 89 vom Podcast ohne richtigen Namen. Herzlich willkommen. Heute wird es richtig mies. Es wird eine richtig beschissene Folge. Es wird richtig kacke. Es wird einfach unfassbar schlecht. Ihr solltet auf jeden Fall jetzt abschalten und nie wieder einschalten.
Das Wetter draußen ist auch schon scheiße.
Richtig kack, das wird die Kacksendung, das wird die richtige...
Die Stimmung ist am Arsch.
Richtig scheiße alles.
Stimmt's, Georg?
Auf jeden Fall, ich bin nur gerade überrascht. Gibt es besondere Gründe, Etienne?
Es ist einfach richtig alles scheiße, Georg. Hast du mal aus dem Fenster geguckt? Hast du mal in den Fernseher geguckt? Hast du mal in den Spiegel geguckt?
Letzteres, ja, aber das bin ich gewohnt.
Na gut, aber...
Ich habe aus dem Fenster geguckt, aber ich wohne ja auch schon eine Weile in Hamburg und da bin ich jetzt, also da erwarte ich auch keine Wunder mehr, ne?
Ich habe einfach nur noch, ich habe nur noch einen Hals. Egal, wo ich hingehe, es passiert nur Scheiße.
Zum Beispiel?
Hast du dir schon überlegt, dass es da einen gemeinsamen Faktor gibt?
Tja, jetzt, ich weiß, worauf du hinaus willst, ne?
Egal, wo du hingehst.
Aber es liegt tatsächlich, und das ist kein, das ist wirklich kein Witz, es liegt nie an mir. Ich bin...
nicht nur nicht im speziellen Fall, sondern nie.
Nein, es ist einfach, ich, natürlich bin ich kausal aus der Rechnung nicht wegzurechnen, aber weil ich immer dabei bin. Mhm. Aber ich glaube...
Aber es ist mehr so diese, wie nennt sich das, Beobachtungsunschärfe oder so, ne?
Ja.
Einfach nur, weil du dabei bist, ändern sich Dinge, aber mehr so nicht, weil du der Grund wirklich dafür bist, sondern mehr so Butterfly-Effekt.
Ja, irgendwie sowas. Ich, so genau wissenschaftlich... kann ich das jetzt auch noch nicht erklären, warum es so ist, aber es ist auf jeden Fall so.
Da gibt es bestimmt Wissenschaftler, die sich dafür interessieren und die gerade im Moment dabei sind, ihre Doktorarbeit darüber zu schreiben und die sich freuen werden, sich mit dir direkt auseinandersetzen zu können. Ich denke, da gibt es bestimmt schon eine Arbeit, die auf dem Wege ist, nach dir benannt zu werden.
Ja, das ist auf jeden Fall, ich weiß nicht.
Was denn im Speziellen?
Also, zum Beispiel, nur ein Beispiel und das ist nur die letzte Woche. Ich habe einen Corona-Test gemacht.
Ja.
Ich war ja krank. Und habe einen Corona-Test gemacht, weil es ist eine komplizierte Geschichte. Warum? Auf jeden Fall hat meine Frau dann auch plötzlich ein Kratzen im Hals verspürt und ist einfach zum Arzt gegangen, woraufhin der Arzt gesagt hat, was, sind Sie bekloppt? Sie kommen einfach mit einem Kratzen im Hals hier in die Praxis. Alles klar, machen wir direkt einen Corona-Test und Sie stehen unter Quarantäne, bis wir das Ergebnis haben. Kommt meine Frau...
Hat er das wirklich gemacht?
Ja. Und dann kommt meine Frau zurück. Nicht nur, dass sie gar kein Mittel oder irgendwas gekriegt hat, was ihr die Halsschmerzen nimmt, sondern sie hat quasi eine Strafe gekriegt, nämlich plötzlich stand sie unter Quarantäne. Und
für ein Kratzen im Hals und für sonst nichts.
Genau, im Prinzip ja, Kratzen im Hals oder Schmerzen.
Ja, okay, aber Hals, also, ne? Ich meine, es gibt ja nun etliche Dinge, die das als Symptom haben.
Ja.
Ist das jetzt üblich, dass jeder unter Quarantäne gestellt wird, der ein Kratzen
also im Hals hat? Ich meine, der hat es jetzt nicht von Gottes Gnaden befohlen, aber er hat gesagt, ja, bitte bleiben Sie jetzt dann erstmal in Quarantäne, bis das Ergebnis da ist. Das war am Freitag, das heißt also das ganze Wochenende. Jetzt war es aber so, dass ich am Wochenende zum einen meine Mutter zum Besuch angekündigt hat und zum anderen Kindergeburtstag für eines meiner Kinder im Haus stand. Und ich jetzt da stand und plötzlich hatte ich so, ja Moment, aber wenn es die Möglichkeit gibt, dass du Corona hast, und in Quarantäne bist, da kann ich ja jetzt nicht hier rumlaufen wie der Willi und so tun, als ob nichts ist, weil im Zweifelsfall betrifft mich das ja auch. Weil jetzt hast du folgende Situation. Wir schicken unser Kind auf den Kindergeburtstag. Am Montag kommt das Ergebnis und sie hat Corona. Und wir haben das Kind wissentlich, dass ein Corona-Testergebnis aussteht, auf den Kindergeburtstag geschickt.
Aber das Spielchen kann man ja beliebig treiben. Wir können irgendwie den gesamten Stadtteil evakuieren, weil deine Frau einen Kratzen im Hals hat.
Genau, exakt. Deshalb habe ich auch entnervt reagiert und gesagt, wieso bist du überhaupt... sie wusste ja nicht, dass sie direkt auf Corona getestet wird.
Gab es denn noch irgendwas anderes, was da in Frage kam? Das ist ja sowieso klar, dass es da noch andere Dinge gibt, die in Frage kamen. Aber gab es denn noch irgendwas anderes, was sie hatte?
Das steht ein bisschen Schnupfen. Und halt, ich war ja auch eine Woche krank und deshalb das zusammen hat sie so erzählt. Und daraufhin wurde eben gesagt, dann testen wir jetzt auf Corona und solange das Ergebnis nicht vorliegt, geht's in Quarantäne. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich also am Samstag, war Freitagmittag dann. Ich so, ja, okay, also um wirklich sicher zu gehen und damit der Große auf den Kindergeburtstag seines besten Freundes ins Drachenlabyrinth, wo er sich irgendwie seit 3 Monaten drauf freut, hingehen
Was
kann.
Was ist das Drachenlabyrinth? Das klingt so spannend, dass ich das auch gerne machen möchte.
Ich weiß, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, aber es ist, glaube ich, genau.
Bin ich enttäuscht.
Du musst. Genau, das Drachenlabyrinth. So schnell geht das, ja. Es ist ein Drachenlabyrinth.
Soll ich eine Sonderfolge aus dem Drachenlabyrinth mal machen?
Ja, das könnten wir. Ich weiß ja, wo es ist jetzt, aber ich weiß nicht, was da ist.
Oh Mann.
Ich glaube, das ist so ein Labyrinth mit Erschrecken und Rätseln lösen und so.
Also sowas wie ein Escape Room für Kinder. Okay, das klingt jetzt so ein bisschen nach dem schlecht lackierten Van.
Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist es auch einfach eine lame Version vom Dungeon oder sowas. Gibt ja hier in Hamburg Dungeon.
Wie ist es denn jetzt ausgegangen?
Das heißt, ja, also pass auf, dann gehe ich also mache ich Folgendes. Ich gehe, fahre zum Flughafen, weil da kann man sich...
Das Kind loszuwerden.
ins Flugzeug zu setzen nach Mexiko und zu sagen, da ist das Drachenlabyrinth.
Euer Problem, Spanien, fickt euch.
Nein, und dann habe ich halt dort bei Centogen, so heißt die, die haben da ihre Lage aufgestellt. Und da kann man
Gentest gemacht, ob es überhaupt ein Kind ist. Sorry, ich habe dich unterbrochen. Das war nur so spontane Ideen,
hast du,
die
mir gerade in den Sinn kamen, Gag-Tourette das oder sowas?
Ohne es lösen zu müssen.
Jedenfalls habe ich dann da, musste ich mich anstellen am Flughafen, um einen Corona-Test zu machen.
Und das war Schnelltest oder was?
Ja, und jetzt pass auf, das ist nämlich.
Warum hast du deine Frau nicht zum Schnelltest geschickt?
Sie war ja schon beim Arzt und sie hatte, ja, pass auf, das hängt alles miteinander zusammen. Gute Frage. Nein, das ist tatsächlich, bei all dem Schwachsinn, den du gerade erzählst, ist das halt, erste
Smarte. Es hätte Zeit gespart, wenn der eine Test bis Montag dauert, du danach erfährst am Flughafen einen Schnelltest bekommst, dann hättet ihr
ja
euch das Ganze.
Aber sie war ja unter Quarantäne und durfte ja nicht mehr raus.
Ach so, ja.
Und sie war ja schon in dem Prinzip, wo sie einen Corona-Test macht, quasi gemeldet. Und bei Centogen auf der Website haben wir uns informiert, steht nämlich, du sollst nicht mit Symptomen dahin gehen. Was ich mir auch denke, so, ja, aber gerade wenn ich Symptome habe, will ich doch wissen, ob ich Corona habe oder nicht. Das heißt, wenn ich einen Schnupfen habe, darf ich im Prinzip da nicht hingehen. So.
Du musst das Husten unterdrücken und das Schnupfen.
Habe ich natürlich gemacht. Ich habe ja Schnupfen gehabt.
Moment, aber ich denke, Schnupfen, nee, Niesen war kein Symptom, ne?
Niesen nicht, Schnupfen gilt auch als Symptom. So, okay. Und dann bin ich also mit meinem Sohn zum Flughafen und dann haben wir uns da angestellt und dann gab es da drei Schlangen. Eine Schlange für Leute, die sich nicht registriert haben, eine Schlange für Leute, die sich registriert haben, also online schon registriert haben für den Test, aber noch nicht gezahlt haben. Und eine Schlange für Leute, die sich registriert haben und schon gezahlt haben. Ich gehörte zu der Schlange, die sich online registriert haben, aber noch nicht gezahlt haben.
Also der letzte Arsch quasi.
Ja, nicht ganz. Noch schlimmer sind die, die sich noch nicht registriert hatten, weil die mussten sich erst noch überhaupt erst registrieren.
Okay,
so.
Okay.
Und es war so chaotisch organisiert, dass ich da hingegangen bin. Ich musste mich also erstmal anstellen. Und es hat ungefähr, naja, fast anderthalb Stunden gedauert.
Ja.
Um zu bezahlen.
Oh Gott.
So. Während ich also eine Stunde lang mit meinem Sohn dort stehe, in der Schlange, um mich rum lauter Leute vom Flughafen, die sich auf Corona testen wollen, also für mich auch original der schlimmste Ort, wo ich mir gerade vorstellen kann zu sein, aber egal, frage ich die Mitarbeiterin, sagen Sie mal, wenn das hier die Schlange ist, wo man sich anstellt für die Kasse, kann ich da nicht jetzt einfach schnell über die App, wo ich mich ja schon registriert habe, oder über die Webseite, kann ich das dann nicht schneller zahlen und mich dann direkt anstellen für die Tests? Woraufhin sie sagt, ja, könnten sie schon, aber das bringt nichts, weil es ist eh die Schlange und zeigt da hinten auf irgendeine Schlange. Das heißt, das geht, da müssen sie eh sich anstellen. Und ich so,
das verstehe nicht.
Ich auch nicht. Und ich so, aber hab's ihr geglaubt und hab dann gedacht so, ja, okay. Daraufhin stelle ich mich also an, es dauert anderthalb Stunden, vor mir ist dann irgendjemand dran. Es hat gedauert, bis ich überhaupt in die Sicht dieser Kasse kam, wo die Mitarbeiterin stand. Vor mir war ein Typ, der original morgen, ich habe das seine gesamte Lebensstory habe ich mitbekommen, weil er sie mit jedem Mitarbeiter mindestens einmal besprochen hat. Und der hat gesagt, ja, wir fliegen morgen früh. Ich brauche bis morgen früh um 10 Uhr, muss ich wissen, ob ich habe oder nicht. Ja, das kann ich nicht garantieren, dass es morgen um 10 Uhr fertig ist. Dann hatte die gleiche Diskussion mit der Kassiererin auch nochmal. Ja, aber ist es dann noch morgen früh um 10 Uhr da, das Ergebnis? Dann hat er das Typ, weil der immer vor mir in der Schlange war, auch beim Typ, der die Tests gemacht hat, auch nochmal. Mit jedem hat er es diskutiert. Jeder hat ihm das Gleiche gesagt, wir können es nicht garantieren. Egal.
Aber man kann doch nochmal fragen, vielleicht kann es ja ein anderer garantieren.
Genau.
Ich weiß gar nicht, was du hast.
Er kommt also dran und dann kommt der Mitarbeiter und nachdem er gezahlt hat, geht er quasi, wird ihm gesagt, so, jetzt du kriegst dann dieses Stäbchen, was dir dann gleich in den Rachen gesteckt wird und noch so ein QR-Code und so. Und dann hat der Mitarbeiter gesagt, und damit stellen sie sich jetzt da hinten an und zeigt auf die Schlange, wo ich herkomme. Also wo ich vor anderthalb Stunden stand, quasi. Und dann habe ich gesagt, Moment, heißt das, ich muss mich nochmal ganz vorne anstellen, nachdem ich mich angestellt habe, um zu bezahlen. Und dann hat er gesagt, ja, weil dann nämlich die Schlange der Leute, die sich nicht registriert haben und die Schlange derer, die bezahlt haben, wurden zu einer. Und dann habe ich gesagt, ja, Moment, aber dann hätte ich ja online zahlen können, also exakt das, was ich gefragt habe, und mich direkt da anstellen können. Dann hätte ich ja diese anderthalb Stunden Kassenschlange überspringen können. Ich dachte, nach der Kasse gehe ich einfach geradeaus weiter zu den Tests.
Es gab drei Schlangen.
Ja.
Eine gab es für angemeldet und bezahlt, quasi die beste Variante, ne?
Genau.
Und die zu bezahlen und zu anmelden, die wurden zu einer.
Genau. Und jedenfalls komme ich dann an die Kasse und dann fragt sie mich, wollen Sie Express oder normal? So, und dann denke ich erstmal so, Moment, was ist denn jetzt Express?
Vermutlich schneller.
Und dann sagt sie ja, Express ist, sie zahlen hier und gehen direkt weiter zum Test. Und jetzt muss ich noch eine kleine Side-Story auspacken. Neben mir in der Schlange, also eigentlich hinter mir, aber die haben das so aufgeteilt wegen Abstand und so, war sie ungefähr 1,5 Meter neben mir, war die schlimmste Frau mit der schlimmsten Tochter, die man sich nur vorstellen kann. Kennt ihr das, wenn es so Leute gibt, die in der Öffentlichkeit extra laut reden, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen?
Meine Mutter. Furchtbar.
Die stand da mit ihrer Tochter und hat alles, ihr gesamtes Privatleben so laut diskutiert, dass du es fast in der ganzen Flughafenhalle gehört hast.
Meine Mutter.
Nee, Sarah, dann sag dem Papa, der Papa soll selber bei Aldi einkaufen. Ich stehe doch jetzt nicht hier an und gehe noch zu Aldi. Warte, ich rufe ihn an. Nee, Harald, geh du einkaufen. Ich stehe doch hier mit der Sarah. Nee, das machst du schön selber. Dann aufgelegt. Sag mal, der Papa hat doch nicht mehr alle Tassen im Schrank. Exakt. Sarah, gib mir mal ein Küsschen. Küsschen, noch ein Kuss. Mua, 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 mua. So, ey, ich schwöre euch, es ging eine halbe... Die hat alle aggressiv gemacht. Ich war so krass am Anschlag. Ich war fix und fertig. Ich habe ihr ein paar Mal böse Blicke zugeworfen. Sie hat so genossen, diese Aufmerksamkeit. Das war so eine... Ich kann's... Leute, glaubt's mir bitte. Mein Hass ist immer korrekt. Der ist...
Klar.
Nee, wirklich. Ihr hättet sie auch gehasst. So, pass auf. Und jetzt, warum habe ich das erzählt?
Weil sie einen lauten Klingelton hatte.
Sie hatte plötzlich, ich weiß das alles, weil sie ja so laut gesprochen hat. Ja, kann man ja auch mit Apple Pay zahlen? Ich habe nämlich kein Bargeld dabei. Ich habe nur Apple Pay. Wo ich mir auch schon denke, wie kann man denn zu einem Corona-Test am Flughafen gehen und 100% davon ausgehen, dass der nur Apple Pay nimmt?
Na okay, aber EC-Karte wird sie doch vielleicht auch noch dabei.
Nein, hatte sie nicht. Sie hatte nur Apple Pay.
Hat sie ja gesagt. Laut und deutlich.
Auf jeden Fall hat sie es irgendwie gemanagt. Fragt mich nicht wie. Plötzlich in dieser Schlange zu sein, wo die gezahlt haben, drinne ist. Während ich 1,5 Stunden, ich stand ja vor ihr, ich habe 1,5 Stunden gewartet, komm an die Kasse und dann sagt die Frau an der Kasse so, wenn sie jetzt normal, also für 59 Euro den Test machen, mal zwei logischerweise, weil mein Sohn ja auch, 59 Euro, dann nehmen sie dieses Abstrichstäbchen und stellen sich da hinten an. Und ich gehe mit dem Auge diese Schlange entlang und sehe, ich würde genau hinter ihr stehen. Nicht nur, dass ich wieder neben ihr gestanden hätte, also im unmittelbaren Umfeld von ihr, sondern die hätte mich auch noch überholt, obwohl sie nach mir dran war. Und dann habe ich gesagt, was kostet die Express-Variante? 139 Euro pro Person.
Dafür, dass du die Schlange skippen kannst.
Dafür, dass du quasi die Schlange skippen kannst und dafür, dass du das Testergebnis innerhalb der nächsten 6 Stunden kriegst.
Ach so, okay. Und wieso haben die das dem Typen nicht gesagt, der dreimal gefragt hat?
Weiß ich nicht. Das habe ich mich auch gefragt. Warum? Der Typ hat doch 10-mal gefragt. Ich war um 17 Uhr da, das heißt um 23 Uhr hätte es das Ergebnis gegeben und er braucht es bis 10 Uhr morgens. Ich sag dir, es war komplett Chaos. Und dann stehst du da, ich guck hin und denk so, okay, zweimal 109, das sind 280 Euro, nur weil meine Frau heute mit Halsschmerzen zum Arzt gegangen ist. Und dann guck ich wieder hin und sehe da schon wieder, Sarah, gib mir doch einen Kuss, kann man hier mit Apple Pay zahlen? Ich so, alles klar, 280 Euro, katsching, habe ich 280 Euro gezahlt.
Oh fuck. Liebe Patreons, danke.
Ja, ohne Scheiß. Dafür geht eure Patreon-Kohle nämlich drauf. Und mein Sohn ist natürlich auch schon durchgedreht. Ich hätte noch mal locker 1,5 bis 2 Stunden hätte es, glaube ich, gedauert. Weil der eine Typ hat gemeint, normalerweise haben wir 8 Tester und die hat nur noch 2.
Man hätte ja auch die Schlange abgehen können und sagen können, wer ist dafür, dass wir dieser Frau den Schnelltest spendieren, einsammeln und dann ihr Bargeld in die Hand drücken.
Es wäre viel schlauer gewesen, ich hätte sparen können. Ich
natürlich.
Hätte ihr den Schnelltest gezahlt und hätte selber den normalen genommen.
Ja.
Wäre ich dann nicht besser bei weggekommen?
Na, du hättest halt immer noch lange warten müssen dann.
Du hättest lange warten müssen, aber zumindest hättest du zwei...
Ja, aber das hätte ich auch nicht übers Herz gebracht, dass sie plötzlich die Premium-Treat mitkriegt.
Aber Moment, war die nicht mit ihrem Kind da? Hättest du auch zweimal zahlen müssen.
Stimmt, hätte ich auch zweimal zahlen müssen, ja. Na gut, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe dann endlich diesen Corona-Test gekriegt und es war alles negativ.
Scheiße.
Also war nicht umsonst, aber es war auf jeden Fall irgendwie auch erleichternd, das mal so zu hören. Sie haben es nicht. Weil ich
das
ja auch
sind nicht das erste Mal, du hast doch schon mal einen Corona-Test gemacht, ne?
Ja, aber nur einen Bluttest. Also da wurde nur mal getestet, ob irgendwann im Laufe meines Lebens irgendwann war, aber nicht, ob es wirklich akut ist.
Das kommt dabei raus, wenn man in diesen Zeiten zum Arzt geht irgendwie, ne? Das ist
ja, es ist schon. Ich frage mich, ob es jetzt Leute gibt, die angesichts dieser Geschichte mit einem ähnlich geringfügigen Symptomen wie Kratzen im Hals oder Husten sich jetzt überlegen, nicht zum Arzt zu gehen, weil sie sich denken, ich will ja nicht in Quarantäne kommen.
Ja, aber was willst du auch mit dem Kratzen, was willst du auch beim Arzt, ganz ehrlich? Was erwartest du?
Corona-Test machen. Nee, man muss schon, also meine Frau hatte nicht einmal einen Kratzen im Hals, die hat gesagt, sie hatte so Schmerzen in der Lungengegend, die sie so noch nicht hatte.
Na okay.
Also es war jetzt nicht einfach die klassischen Halsschmerzen, die jeder kennt, sondern es war schon so, dass sie gesagt hat, das tut mir weh und irgendwie habe ich das noch nicht so gehabt. Und das hat sich natürlich gepaart damit, dass ich seit einer Woche flach lag mit, sag ich mal, nur Halsschmerzen und Schnupfen und Schluckbeschwerden und so weiter. Hab ich auch im letzten Podcast erzählt. Und das zusammen hat sie halt so ein bisschen verunsichert und weil meine Mutter,
ja, dann macht es ja mehr Sinn.
Und weil also meine Mutter sich angekündigt hat zum Besuch, wollte meine Frau halt nicht das Risiko eingehen und wollte sich, glaube ich, einfach irgendwie Erleichterung, dass der Arzt sagt, das ist nichts.
Ja, aber
der Arzt
das ist ja hat auch halt verständlich.
Gesagt, müssen wir halt.
Hätte die doch in die Schnellschlange sich stellen können, einfach für 139 Euro.
Ja, haben wir ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gewusst. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, das war mein Corona-Abenteuer und es hat mich schon wieder mehr
hättest
Energie gekostet.
Hättest du denn jetzt, wenn du online gezahlt hättest, hättest du denn dann einen Teil davon wirklich schenken können oder wieder doch nicht?
Hast
du das rausbekommen?
Dann hätte ich mir einen Teil, also genau das vielleicht als Ratschlag für alle, die bei Cento gehen, das gibt es glaube ich an vielen Flughäfen oder Bahnhöfen, haben die diese Teststation. Also zum einen glaube ich, normalerweise geht es auch viel schneller, weil dann genug Leute da sind. Der Typ hat auch gemeint, normalerweise wartet man eine halbe Stunde. Ich habe insgesamt jetzt über 2 Stunden da verbracht und hätte, wenn ich nicht den Express-Test gemacht hätte, wahrscheinlich 3-4 Stunden dort gestanden. Was halt auch dann noch mit Kind auch nochmal super ätzend ist. Also ich weiß, es ist super dekadent, dann wegen Wartezeit oder so mehr auszugeben, aber das war in dem Moment nach Abwägung aller Sachen und ich war eh schon so genervt und alles.
Ich kann's verstehen.
Und ich war ja auch, muss man ja sagen, ich war ja auch zu dem Zeitpunkt, letzten Freitag war ich auch immer noch angeschlagen, tatsächlich auch ein bisschen am Kränkeln und so. Und ja, deshalb habe ich das dann eben spontan so entschieden. Aber ja, ich hätte es schlauer machen können, wenn ich mehr Infos gehabt hätte. Und was mich halt nervt, ist, dass die Mitarbeiterin nicht gesagt hat, ja, bezahlen Sie es jetzt schnell nach App, dann können Sie sich da hinten in die Schlange stellen, dann dauert es noch eine Dreiviertelstunde oder Stunde oder so. Stattdessen stehe ich halt erstmal 1,5 Stunden an, um zu zahlen, um mich dann nochmal an einer anderen Schlange anzustehen, für die bereits bezahlt haben. Also,
was ich mich bei sowas ja frage, ist das Risiko insgesamt nicht größer, wenn ich in so einer Riesenschlange mit Leuten stehe, die allesamt sich testen lassen, irgendwie auf Corona, mich dort anzustecken, als wenn ich gar keinen Test mache?
Ja, das ist durchaus eine berechtigte Frage, weil du stehst natürlich da und es wurde immer voller, weil es eben auch so lange gedauert hat. Die Schlange, ich hatte noch Glück, ich bin so gekommen und war noch relativ weit vorne in der Schlange. 20 Minuten später ging die Schlange schon bis zur Rolltreppe. Und als ich rauskam, nach dem Test, habe ich nur gedacht, die Arme soll wie so ein Stau, weißt du, wenn du auf der Autobahn fährst, du hast freie Bahn und auf der Gegenseite ist so ein 30-Kilometer-Stau oder 20 Kilometer und du denkst dir nur, ich würde so gern euch ein Signal geben, wie scheiße es noch wird für euch. Gerade so, wenn du ans Stauende kommst und die Autos noch so kommen, ich denke dann immer so, ach, die haben jetzt noch gute Laune, die wissen noch nicht, wie scheiße es wird in 10 Minuten für sie. Und so war es auch, dass ich gedacht habe, ich muss die irgendwie warnen und denen sagen, ey Leute, ganz ehrlich, verpisst euch hier, das dauert jetzt, wo ihr steht, 5-6 Stunden. Aber der hat halt gesagt, normalerweise dauert es 1/2 Stunde. Auf jeden Fall macht es Sinn, wenn man das machen will, online registrieren, online sich bezahlen, online alles bezahlen und dann bestenfalls in die Fastlane.
Was ich ja wieder nicht verstehe, ist, ich gucke mir gerade diese Kurve der täglichen neuen Fälle an bei Worldometers. Ich weiß nicht, ob ihr die Seite kennt, wo diese Corona-Fälle man sich angucken kann. Und da ist natürlich zu sehen, der erste Ausbruch quasi und der Peak vom ersten Ausbruch. Und dann jetzt ungefähr seit Mitte Juli, ganz grob, seit Mitte Juli wieder steigende Zahlen. Nicht so stark steigend wie beim ersten Ausbruch, aber doch mehr oder weniger durchgängig steigend bis jetzt, zumindest zum Aufnahmetermin. Beim ersten Mal kann ich mir das ja noch erklären, da wusste ja noch keiner von irgendwas und bis überhaupt irgendwelche Maßnahmen ergriffen wurden, hat es eine Weile gedauert. Aber jetzt haben wir seit knapp 2 Monaten, sind es 2 Monate, habe ich mich gerade vertan, aber auf jeden Fall seit langer Zeit durchgehend steigende Zahlen. Was passiert da gerade?
Ja gut, zum einen.
Weil ich hätte halt gedacht, dass die Leute, die irgendwie unvorsichtig sind und sich dementsprechend anstecken, dass die halt irgendwie so eine kritische Masse haben, sodass die Zahlen irgendwann wieder hochgehen, sich dann aber einpendeln. Aber dem scheint nicht so zu sein. Und ist ja auch kein irgendwie, also ich hätte halt gedacht, vielleicht wenn dann im Sommer oder so, wo man mehr rausgeht, ich habe keine Ahnung, was so die typischen Infektionsherde sind, aber eigentlich nicht draußen. Ne?
Hat das nicht was damit zu tun mit den Reiserückkehrern in erster Linie, dass halt viele aus Ländern kommen und was mitgebracht haben?
Meinst du?
Ja.
Ich weiß es nicht.
Aber warum jetzt? Die Sommerferien sind ja jetzt auch schon wieder eine Zeit lang.
Naja, seit Juli steigt das an.
Ja.
So Ende Sommerferien, dann kommen sie alle zurück.
Also machen wir uns nichts vor.
Und dann verteilen.
Aber glaubst du wirklich, dass die Mehrheit der Leute, die sich infiziert haben, aus dem Ausland kommen?
Ja, also die oder
die ganz, Mehrheit,
ganz,
nicht nur ein Teil.
Nee, aber ein großer Teil ist aus dem Ausland zurückgekommen und hat was mitgebracht.
Ja, ganz ehrlich, Leute, das liegt einfach an Berlin. Das sind einfach die Berliner.
Genau.
Die mit ihrem Schlauchboot da irgendwie über die Spree da ballern oder was? Und ihr Marihuana sich in die Nase spritzen und die ganze Zeit irgendwie feiern und so. Und das ist auf jeden Fall, meiner Meinung nach liegt es an Berlin.
Ja, definitiv.
Ich habe neulich mal überlegt, wie wir wohl am besten uns bei möglichst vielen Leuten schnell unbeliebt machen. Meine Idee wäre halt zu sagen, welche Dialekte wir alle nicht mögen in Deutschland.
Ich mag eigentlich gar keinen Dialekt.
Eben. Deswegen habe ich ja überlegt, dass das vermutlich das sein könnte, mit dem man am schnellsten die Leute gegen sich aufbringen kann, indem man über alle Dialekte redet, die es gibt und bei allen sagt, dass man sie nicht mag.
Oder der rheinische Slang. Dann
bleibt ja kaum jemand übrig, der keinen Dialekt spricht.
Oder der rheinische Slang ist so eine schöne Geschichte, Jung.
Nee, der ist zum Beispiel auch ganz, ganz fürchterlich.
Was?
Siehst du, da habe ich jetzt schon 5 bis 10 Millionen Leute, je nachdem welchen Teil.
Ja, aber wir meinen ja natürlich nicht unsere Zuhörer.
Nicht euch.
Weil richtig, unsere stimmt. Zuhörer sind ja, die haben ja so eine Form von richtig coolem Dialekt. Mhm. Es sind ja die anderen.
Mhm. Stimmt. Und vor allen Dingen hören wir unsere Zuhörer ja auch nicht.
Ich war die letzten Tage im Norden, in Nordfriesland, ja. Und ich wollte den Krabbenfischer treffen, um das mal...
Ja, genau. Wie ging es da weiter?
Also ich hatte einen Treffpunkt vereinbart mit dem guten Herrn.
Ja, auch eine Zeit?
Auch eine Zeit. Und dann sollte er eigentlich vom Krabbenfischen zurück sein, damit wir so mal den ersten Kontakt haben. Aber dann kam eine SMS von seinem Neffen, also...
Der den Kontakt ursprünglich hergestellt hat,
weil ja. Mit dem Krabbenfischer selbst hatte ich noch nie Kontakt. Das wäre jetzt mal eine Premiere gewesen, da hätte ich auch Fragen stellen können.
Ist das so ein bisschen so eine Sagengestalt, wo man an einer Flasche reibt, dass er dann aus dem Meer kommt oder so? Warum habt ihr nicht direkt die Nummern ausgetauscht?
Ich vermute das mal. Und Okay. Ich stand da, es war ein bisschen, also leichtes Lüftchen die letzten Tage. Und dann kriegte ich eine SMS, der Wind ist zu stark, die Fischer fahren heute nicht raus. Also ich war da, ich habe mein Bestes getan. Und habe aber schon den zweiten Termin jetzt bekommen. Ganz ehrlich, Leute, ich vermute ja, der hat es nicht drauf. Also,
ich dachte, der war beim Corona-Schnelltest.
Ich meine, bei dem Lüftchen nicht rauszufahren auf die Nordsee, ich weiß nicht. Also,
ja. Aber das finde ich auch ein bisschen enttäuschend. Ja. Also ich habe mir auch vorgestellt, dass der so bei Wind und Wetter da draußen gegen Haifische kämpft, um da seine Krabben an Land zu ziehen. Und jetzt ist da so ein laues Windchen und er sagt so, wir bleiben heute hier und gucken.
Ich stand voll vorbereitet da. Ich hatte einen Fragenkatalog, was ich alles fragen möchte und so. Und ja, neuer Termin.
Wann?
Die Saison ist, hat er mir gesagt, beziehungsweise der Neffe, bis das Eis auf der Nordsee auftaucht. Also bis Januar. Ja. Also die fahren eigentlich immer, heißt es.
Nur wenn es windig ist, genau.
Ja.
Naja, gut.
Nur wenn es ein bisschen windig ist. Also ich halte euch auf dem Laufenden.
Hast du dich beworben bei Baris Ferraris?
Oh fuck, das wollte ich machen.
Ach Jochen.
Oh Mann. Ey. Dafür habe ich aber mit meiner Familie eine riesen Diskussion gehabt und ich bin weich geworden, Leute.
Du wählst jetzt auch die AfD?
Ich bin ja kein Hundefreund, ne? Aber.
Perfektes Timing, Jochen.
Ja. Mhm. Ach ja. Ich habe jetzt meiner Familie versprochen, sie kriegen Hund.
Mensch, da hast du ja richtig lange durchgehalten und auch richtig zugehört. Finde ich gut.
Was für ein. Das geht uns ja alle an.
Ein Pudel. Tatsächlich, ja. Also es ist so, wenn da zwei
ein
Frauen...
Ein Pudel?
Ja.
Weil das war doch nur immer vom Pudel die Rede.
Das ist, das ist der beste Hund, den man dann auch mal seinem Nachbarn geben kann, wenn man selber keine Zeit hat zum Gassi gehen, wurde mir gesagt.
Ey, insofern rennst du bei mir offene Türen ein, weil ich ja auch schon damit liebäugel und meine Frau sich ja sozusagen ein bisschen querstellt. Aus gutem Grunde, ja, weil sie wahrscheinlich einfach smarter ist als ich und das antizipiert, was da an Arbeit auf uns zukommt. Aber ich freue mich, wenn ich dann so als ab und zu mal auch mal ein bisschen auf den, mit dem auch mal ein bisschen kuscheln kann.
Ehrlich?
Ja, voll. Ich gehe also, auch mal Gassi mit dem.
Ey, ganz ehrlich, wenn man das ganze Leben Hundehasser ist, so wie ich, ne, oder kein Hundefreund, ne, dann ist das, fällt das einem echt schwer zu sagen, okay.
Aber nur Hunde
das
oder?
Das glaube ich, das schien dir total schwer zu fallen. Du hast auch gut zugehört und die Argumente abgewogen, die dir, nachdem du mehrfach dasselbe gefragt hast, mehrfach dieselben Antworten bekommen hast, dann zu sagen, okay, ich habe zugehört.
Ja, aber ich, das,
ich guck ignoriere mal hier, einfach alles.
Ich bin ja nicht
frag der, dasselbe erstmal dreimal in Folge und sag dann ja.
Ich bin ja nicht der Alleinentscheider. Ich habe ja hier zwei Frauen. Und jeden Tag, wenn ich aufwache.
Aber du hast doch Vetorecht, oder nicht?
Ja, aber das.
Wie deine Frau vermutlich auch Vetorecht hat. Wenn du sagst irgendwie, Schatz, wir holen uns einen Alpaka. Dann sagt Schatz, nein, Jochen, wir holen uns keinen Alpaka.
Nee, die kommt dann mit dem Alpaka zur Arbeit und sagt, ja, ich wohne mit einem Mann zusammen.
Ja, oder so, ja.
Ja, wir haben ja noch keinen. Aber ich bin weich geworden.
Ja gut, wenn du es zugesagt hast, musst du es ja jetzt machen. Du kannst ja, ja jetzt ja, schlecht zu deiner Tochter gehen und sagen, ich habe April, ich habe es mir nochmal überlegt.
Ich werde berichten.
Hier, ich bin sehr gespannt. Hier ist
ein Jim Knopf,
ich bin vor allen Dingen sehr
Jim
gespannt,
Knopf, Toni, für die Toni-Box stattdessen.
Mit dem Hund.
Ja,
ich habe da so eine Idee, wer das sein wird.
Ich gehe ja nicht raus damit.
Sondern?
Meine Tochter und meine Frau.
Meine Tochter.
Ich wette jetzt schon. Okay, ich werde einfach die Bilder hochladen auf die Patreon-Seite, wie du Gassi gehst.
Bitte was?
Wann holt ihr den denn?
Tochter? Meine Tochter ist 5.
5. Und die schickst du dann alleine mit dem Hund um 11 Uhr nachts nach draußen?
Ja, die wird ja.
Oder um 3 Uhr?
Nee, dann meine Frau. Morgens kann sie meine Tochter raus.
Sag mal, was ist denn das jetzt? Wie holst du den? Also wo?
Ich habe keine Ahnung. Das habe ich meiner Frau überlassen. Ich habe gesagt, ich möchte eigentlich so wenig wie möglich erstmal damit zu tun haben. Nur die positiven Seiten möchte ich gerne, also streicheln vielleicht mal und so, sowas. Aber das, den Rest bitte erstmal nicht. Da habe ich auch guten.
Hast du das überhaupt hier mit dem Hausbesitzer schon abgeklärt? Ist es überhaupt zulässig?
Verraten wir einfach nicht.
Wer ist wir?
Du und ich. Weil wir haben ja beide was davon, haben wir ja festgestellt. Mhm. Ich mache den auch im Hausflur, mache ich den fest.
Wenn der irgendwo ins Treppenhaus kackt.
Oder laut ist, ne?
Und habt ihr jetzt schon ein Modell im Auge?
Ein
Z5 oder?
Es wurde uns gesagt, dass die großen Pudel irgendwie viel familienfreundlicher sind, aber die sind dann auch groß und machen viel Dreck, habe ich gehört. Deshalb nehmen wir doch einen kleinen Pudel, glaube ich. Ich habe aber keine Ahnung, ich muss meine Frau fragen. Da gibt es ja so viele unterschiedliche Modelle.
Ich guck mal jetzt, was für Pudelvarianten gibt.
Wollt ihr das jetzt auch noch machen, in naher Zukunft?
Irgendwann, so nächstes Jahr.
Zum Winter hin, okay, also auch noch den, ach so, nee, nächstes Jahr, gut. Weil zum Winter hin ist so auch noch der denkbar schlechteste Zeitpunkt.
Warum?
Weil es kalt und nass ist im Winter und du mit dem Hund halt super oft raus musst, wenn du ihn gerade frisch hast.
Ach so, okay.
Wie, kann ich da ein Wörtchen mitreden? Also kann ich zum Beispiel als Nachbar vielleicht ein paar Vorschläge machen?
Gerne.
Weil ich gucke hier gerade bei Pudelvarianten mir so ein paar Bilder an und ich fände es halt schon cool, wenn der hier in die Hausgemeinschaft passt.
Ja, bitte. Die sehen aber alle süß aus.
Nicht alle.
Ich möchte jetzt nicht so einen, den man da so zu solchen Wettbewerben schickt, ne, mit irgendwie schönen Frisuren und so. Das ist nicht so mein Ding. Eher so ein Streuner, so ein kleiner süßer
so
Streuner
hier,
vielleicht.
So was mit Locken auf jeden Fall.
Also Pudel ist ja irgendwie so am Anfang so erstmal so der Inbegriff von Oma-Hund, ne? Da denke ich immer an die Jakob-Sisters erstmal mit ihren drei Pudeln. Aber ja. Dann, wie ja. Ja,
ja, denke ich auch.
Aber es gibt auch andere Varianten, glaube ich. Es ist, ja.
Aber hast du nur eine Abneigung gegen Hunde gehabt oder auch gegen Katzen oder generell gegen Tiere?
Nick, wir hatten ja früher immer ganz, ganz viele Katzen. Das wären jetzt nicht meine besten Freunde, aber die musst du dich nicht drum kümmern. Da machst du die Tür auf oder die gehen so raus und dann war es das. Dann kriegen die Fressen.
Und was stört dich an Hunden?
Die schlecken dir am Bein. Du musst die ganze Zeit raus. Dann musst du die Kacke wegmachen. Aber habe ich ja schon mal gesagt. Aber ich bin auch, ich öffne mich ja. Und ich bin auch durchaus bereit.
Du glaubst ja auch zur Zeit noch, dass du nicht die Arbeit damit haben wirst.
Georg, ich glaube, ich glaube, das wird sich ändern, ja, tatsächlich. Aber ich gebe dem Ganzen auch eine Chance jetzt. Jetzt habe ich einmal Ja gesagt und jetzt muss ich positiv nach vorne denken. Vielleicht wird es ja gar nicht so schlimm. Stell mal vor, der verliebt sich in mich.
Und oh, der sieht cool aus, aber das ist doch kein Pudel. Ja. Was ist das? Ein Golden Doodle.
Der ist aber ganz schön groß. Eine
Mischung aus Golden Retriever und Pudel, ne?
Ja, das genau, das ist eine Mischung aus Golden Retriever und Pudel. Das ist das, das macht das. Mhm.
Das findest
wie,
du süß?
Ja, das ist wie so ein X-Man, der bringt die besten Eigenschaften. Das ist wie so ein Superhund, Alter. Guck doch mal.
Ja.
Guck doch mal wieder aus, der ist ja wunderschön. Und ich finde einen Hund, ich mag das, wenn Hunde... Nee, das stimmt nicht. Ich mag auch kleine, süße Hunde, aber ich mag auch große Hunde. Wenn die so auf dich zugerannt kommen und dich fast umwerfen. Mhm. Erinnert ihr euch noch an AD bei Giga Games?
Ja, ja.
AD?
AD? Kollege von uns.
Ja, ein Kollege von uns. Da warst du schon vielleicht schon weg. Ja. Egal, auf jeden Fall hat der einen riesen Hund gehabt. Ich weiß nicht, was das war. Also, theoretisch hätte er auch mit dem reiten können. Das war so ein, was war denn das? Die kennt man, die sieht man manchmal. So Riesenhund.
Berner Sennenhund.
Berner Sennenhund. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich habe überhaupt kein Bild mehr im Kopf, was den Hund von AD betrifft.
Langes Fell oder?
Nee, ganz glatt, glaube ich.
Dogger nee, aber
nee,
nicht,
nee,
oder?
Nee, doch, das, nee, das war kein
Berner Sennenhund.
Nee, nee, so ein glatt, der sah aus wie ein Pferd.
So dunkles Fell?
Ja, sowas in der Art. Ja, eine Dogge vielleicht. Irgendeine Form von Dogge oder so.
Mhm. Sowas Putziges.
Ja, das war eine deutsche Dogge. Ja, sowas.
Das Problem bei den Größeren, also abgesehen davon, dass du natürlich irgendwie Unmengen an Futter brauchst und so weiter und so fort bei den größeren Hunden, aber jedes Benehmen, was nicht so funktioniert, alles, was du nicht so richtig anerzogen bekommst, potenziert sich natürlich bei größeren Hunden. Ne? Wenn du einen Hund hast, der 4 Kilo wiegt und der dazu neigt, die Leute anzuspringen, ist das was anderes, als wenn du einen Hund hast, der 74 Kilo wiegt und die Leute anspringt. Und das gleiche natürlich auch für den Fall, dass er mal schnappen oder beißen sollte oder so. Auch da ist es ein Unterschied, ob du einen Hund hast, der 4 Kilo wiegt oder 40.
Ja, vor allem so ein Riesenhund können die Kinder ja auch gar nicht Gassi gehen, weil dann geht der Hund ja mit den Kindern Gassi. Und
wie ist denn eigentlich so das Verhalten mit anderen Hundebesitzern? Das ist ja so etwas, wo ich so ein bisschen Bammel vorhab. Dann gehst du mit deinem Hündchen auf eine Hundewiese.
Ja, geh davon aus, dass die anderen Hundebesitzer im Zweifelsfall ignorante Arschlöcher sind.
Und dann muss ich mir so Geschichten anhören von anderen, ich will aber gar nicht mit denen reden.
Ja, so. Gut, also das zum Teil kann man dem ausweichen. Also ich bin einfach auch üblicherweise sehr häufig einfach dann ausgewichen, habe einfach die Straßenseite gewechselt oder so. Wir haben so ein paar Kandidaten gehabt, die einem dann immer so ein Kotelett an die Backe labern.
Aber man kann da ja auch nette Bekanntschaften machen.
Ja, auf jeden Fall. Also von den Hundebesitzer bei uns im Viertel, ich würde mal sagen, irgendwie der größere Teil ist irgendwie ganz nett gewesen und mit dem hat man dann hier und da mal ein paar Worte gewechselt, bei uns zumindest in der Gegend. Aber es gab auch welche, die ich unerträglich fand.
Ja, auf jeden Fall, ey, mal gucken, was. Ich gucke mir das erstmal aus sicherer Distanz an, wie das hier mit dem Pudel wird. Habt ihr schon einen Namen? Ihr habt noch nicht immer einen Pudel, aber.
Nee.
Ob es Männchen oder Weibchen
ist. Aber wir hatten tatsächlich am Wochenende so eine Liste gemacht. Unter anderem war da viel auch der Name Herr Schubert.
Herr Schubert?
Ich weiß nicht, wie man seinen Hund Herr Schubert nennen möchte, aber er steht auf der Liste.
Mein Vater hatte mal eine Katze, die hieß Dr. Lehmann. Ich finde das gar nicht so schlecht, wenn, wenn die gleich eine Jobbezeichnung noch dazu haben. Diplom-Ingenieur Schmidt, kommen Sie mal her.
Man muss ja auch immer aufpassen, dass man nicht so Namen nimmt, die schon bei anderen Hunden total vergeben sind.
Dann Chantal.
Bist du auf
der Jacqueline. Hunde.
Genau.
Das fände ich eigentlich lustig, wenn du einen Hund hast und den Jacqueline oder so nennst.
Oh Gott.
Weil, ey, wir haben bestimmt auch Zuhörer, die Jacqueline heißen. Das soll kein Diss sein gegen deinen Namen. Du kannst
ich glaube nicht, Namen, dass wir solche Zuhörer haben.
Aber du nennst dich wahrscheinlich Jackie.
Können wir nochmal zu den Dialekten kommen?
Wir haben es bald alles durch. So. Naja.
Leute, das wird also Eddie ist dabei, der geht Gassi. Da machen wir so einen Plan, den hänge ich dann hier in den Flur. Und dann kannst du drauf gucken, wann du dran bist. Am
Anfang machst du keinen Plan, sondern der Hund macht den Plan.
Ich habe da tatsächlich so ein bisschen Angst davor, dass man den Hund am Anfang, wenn man zu lieb ist, total versaut. Das heißt, der muss ja auf Regeln hören. Ich habe ja gelernt, der hat ja eine gewisse Rangfolge in der Gruppe, möchte eigentlich dann auch immer der Stärkste sein und sich gegen die Menschen durchsetzen. Und man muss das tunlichst unterbinden oder also in so einer Art und Weise habe ich das
Es ist ja nicht nur das zu lieb sein, du musst den ja allgemein erziehen. Ne? Der muss ja ein paar Dinge so lernen im Umgang miteinander. Ist ja nicht so, als ob du einfach zu lieb bist und der Hund deswegen böse wird.
Hm. Nee, es geht auch nicht ums Böse werden, sondern der muss ja hören. Ja, aber das ist daneben benimmt. Genau, der muss ja hören, der darf nicht andere Leute anspringen, der darf nicht einfach auf die Straße rennen, ne? Der darf nicht einfach auf die Straße kacken. Das muss man dem ja alles beibringen. Und da, ich möchte nicht in eine Hundeschule. Ist die Frage, ist denn jetzt, wenn jetzt meine Tochter und meine Frau in die Hundeschule gehen mit dem Hund, hat das dann auch Auswirkungen? Also muss ich dann dabei sein oder würde der dann...
Du kannst dem Hund auch einfach jedes Mal ein Hochbett bauen, Jochen.
Ja, mach doch einen P-Kipp-Kurs mit dem Hund, kannst immer ein bisschen singen und gucken, was passiert.
Nee, aber wird der dann auch auf mich hören? Ich meine, Mensch ist ja Mensch. Oder macht der dann Unterschiede?
Ja. Allgemein schon.
Okay.
Aber ich weiß auch nicht, was genau ihr, also was für eine Art von Hundeschule oder ob ihr das, ich würde eher ein Einzeltraining machen, aber könnt ihr ja gucken, wie ihr das wollt.
Ja, vor allen Dingen ist das ja auch nicht so anders wie bei Kindern. Also wenn du, es kann ja nicht jeder Erwachsene deinem Kind einfach Befehle geben, wenn, also weißt du, dann sagt das Kind ja auch, du bist nicht mein Papa.
Ja gut, aber das ist ja, also ihr seid ja Familie. Das ist ja nicht jeder beliebige Erwachsene. Sondern
der Jochen ist doch nie zu Hause.
Der ist ja quasi auf dich eingestellt.
Jochen treibt sich doch irgendwo rum in der Weltgeschichte.
Aber ihr wollt schon einen Kleinen holen, ne? Also
einen
Welpen und nicht einen 3 Jahre oder 2 Jahre alten oder so.
Nee, einen Kleinen. Und dann gibt es ja auch, habe ich ja gelernt, dass es auch so viele Züchter gibt. Dann gibt es ja so Unseriöse dabei und dann muss ja gucken, ach Gott, ich glaube noch nicht, dass wir einen haben, kriegen.
Leute,
aber wenn du das auf die Frau abgewälzt hast und gesagt hast, du kümmerst dich um den Teil, der Arbeit ist, bis der Hund im Haus ist, glaube ich, ist die Motivation immer noch ziemlich hoch, das zu machen. Mhm. Danach kommt dann halt der anstrengende Teil.
Mhm. Okay.
Leute, lasst uns mal über was. Ich will nichts gegen Hunde und so, aber wir reden hier gefühlt jeden zweiten Podcast über eure Hunde oder irgendwelche Hundethemen. Mhm. Und ich fühle mich da ein bisschen mittlerweile.
Oder Ärzte halt.
Ja, ich rede ja auch nicht über Sportwagen mit euch. Ist ja auch irgendwie.
Okay, was ist denn dein Thema?
Ich habe kein Thema, aber ich finde einfach nur, ich will einfach mal über, weiß ich nicht, was interessiert euch, was geht so in so euren Leben, was beobachtet ihr, was
so, seht ihr, was ja, passiert? Ich knüpfe da nochmal an, so am Anfang unseres Podcasts, ist alles scheiße im Moment irgendwie. Ich habe das Gefühl,
Corona meinst du jetzt?
Ach, alles irgendwie. So wirklich, ich bin gerade in so einer alles ist scheiße Phase. Kennst du das so? Wenn du so rausgehst, denkst du, oh scheiße, die Maske im Laden wieder auf und dann das und dann ist das Wetter scheiße.
Aber es ist ja gar nicht alles scheiße. Ich meine, klar, ich habe gesagt, der Podcast wird richtig scheiße, aber es war natürlich gelogen, der Podcast ist genial. Aber es ist ja nicht alles scheiße, aber man muss schon sagen, jetzt sind ja auch wieder viele Leute gestorben. Johnny Nash.
Herbert Feuerstein
ist schon richtig traurig. Ich habe zum Beispiel wie alt war ich da so, Kind, Jugendlich, habe ich wirklich viel Schmidt einander geguckt.
Und ich auch.
Das war für mich ein richtiges Highlight immer in der Woche. Mhm. Harald Schmidt und Herbert Feuerstein und wie die sich gegenseitig immer gefrötzelt haben und die lustigen Sachen, die sie gemacht haben und so, das habe ich wirklich sehr genossen.
Ich wusste gar nicht, dass der mittlerweile schon so alt ist, das vergisst man ja immer, dass Feuerstein und Harald Schmidt, das ist ja auch schon 20 Jahre her, glaube ich, oder so, ne?
Als die Schmidteinander, über
20 Jahre, Gott.
Ja, Schmidt-Show ist ja schon deutlich über 20 Jahre her, oder?
Schmidteinander ist, ich sag ja, da war ich jung.
Also. Jetzt wisst ihr, warum ich so schlechte Laune habe. Das ist das Alter vielleicht auch.
Das war in Anfang der 90er, ja. War ich 12, sag ich doch. So, ja. Ja, und das war echt für mich so ein bisschen, ich habe ja dann auf, klingt jetzt bescheuert, aber auf Giga irgendwann Late Nights gemacht mit Nils und tatsächlich hatten wir als Inspiration für das erste Set, was wir dann leider nicht gekriegt haben, hatten wir dieses Schmiteinander-Set, so mit, dass jeder einen Schreibtisch hat und dann hieß es, ja, aber Moment, in der Late Night Show kann nur einer einen Tisch haben, hieß es dann von der Programmdirektion, wo wir gesagt haben, ja, wo steht denn das festgeschrieben? Ja, aber dann ist keine Late-Night-Show, wenn da zwei Leute einen Tisch haben. Und,
war ich gar nicht mehr bei Giga, aber gab es da zwei Hosts oder was?
Ja, Nils und mich, Late-Nights.
Gleichzeitig?
Ja.
Aber wenn es zwei Hosts gibt, dann, also es ist ja schön zu sagen, es gibt nur einen Schreibtisch, aber dann gibt es ja auch nur einen Host in dieser einen Schreibtischsituation.
Das war genau, oder? Das Problem. Wir haben halt gesagt, wenn einer am Tisch sitzt und einer daneben, dann sieht es halt so aus, als ob einer halt quasi der Sidekick ist und der andere der Haupthost. Und da unsere Egos viel zu groß sind, um zu akzeptieren, der Sidekick vom anderen zu sein, war das eigentlich kein Thema. Und dann haben wir gesagt, wir wechseln durch, weil wir das Set nicht so gekriegt haben, wie wir es wollten. Stellt sich raus, es geht übrigens doch, 3 Jahre später hat dann, MTV Home mit Joko und Klaas haben es genau so gemacht. Einer am Tisch, einer auf dem Sofa. Und wie man hört, relativ erfolgreich. Ja, jedenfalls war das, Schmidteinander war damals so auf jeden Fall ein Einfluss.
Ich finde es ja sowieso so geil, dass immer Leute immer meinen, so müsste ein Format aussehen.
Und, hey, diese, ne? diese Diskussion hatte immer ich bei Giga so oft später, auch bei Late Nights, als wir dann Matzen oder Einspieler gedreht haben und dann gingen die irgendwie 6 Minuten, weil wir waren irgendwie auf irgendeiner Sexmesse und so und haben da gedreht und dann hieß es ja eine
das geht nicht, du darfst nur 2:30 sein.
Eine Matz, maximal 3 Minuten und ich dann sehe, aber wo steht das? Wieso denn? Entweder ist es 6 Minuten gute Unterhaltung, dann ist es doch egal, ob die Unterhaltung teilweise im Studio oder auf der Matz ist, oder es ist schlechte Unterhaltung, dann sollte sie auch nicht 2,5 Minuten sein. Aber solange es halt gut ist, ist doch eigentlich.
Das haben wir doch bei den Games am Anfang gehabt, dass wir den Leuten immer gesagt oder sagen mussten, bleibt doch bitte auf dem Spielebild und macht nicht dauernd Vollbildaufnahmen von unseren Gesichtern.
Oder so irgendwelche wilden Kamerafahrten durchs Studio, während irgendwie Hannes gerade erzählt, und da muss man den Todesstern treffen.
Ja, genau. Gott, das hat, ich meine, ihr seid ja noch fast eine Generation danach bei uns, weil da haben wir ja schon 2 Jahre Games gemacht oder 1,5 Jahre, was weiß ich. Die Diskussion, die wir da am Anfang immer hatten,
ja,
du zeigst gerade irgendwas mitten im Spiel und sagst, so, und jetzt geht man da lang und du siehst auf dem Kontrollmonitor, niemand deiner Zuschauer sieht, was du gerade machst.
Ja.
Die sehen einfach nur alle dein Gesicht, während du was erzählst. Mhm. Das hat auch Ewigkeiten gedauert. Wir haben neulich darüber gesprochen, über die ersten Giga-Formate. Und jetzt überlege gerade, ich hatte tatsächlich dem unserem damaligen Programmchef gesagt oder den gefragt, ob wir nicht sowas wie tatsächlich ein Let's-Play-Format in der Nachtschleife machen wollen. Ist aber irgendwie nie durchgekommen. Ist nie angenommen worden. Ich weiß gar nicht, was da lief. Welche Wiederholungen, glaube ich, ne?
Ja. Irgendwann wurde einfach Giga Green wiederholt, glaube ich.
Zum Teil lief eine Wiederholung und ich hatte auch gefragt, ob dieser Platz besonders wichtig wäre oder ob da irgendwie besonders viel Geld mitverdient wird oder so. Nee. Und dann war halt die Idee, die ich hatte, dann lass uns doch einfach irgendwen nehmen, der sich hinsetzt. Wir nehmen das auf, was er zockt und haben stundenlang Programm, was wir nachts zeigen können. Aber nee, das ist dann irgendwie, das geht ja nicht. Nee, das kann man ja nicht machen.
Ich weiß ja noch, am Anfang bei Giga Games war es ja, glaube ich, war der Plan, dass die Takes genauso lang sind wie in der Mittagssendung. Und da hattet ihr, glaube ich, so 3-Minuten-Takes, ne?
Ja, irgendwie sowas.
Und wir haben dann halt gesagt, so, ja, ey, also mit Anmoderation und Abmoderation, und dann sollten wir ja auch immer noch auf die Webseite hinweisen, das war ja ganz wichtig.
Schon mal eine Minute weg.
Und dann hast du halt einfach auch Spiele mit Ladezeiten gehabt oder sowas. Und dann so, ja, hier, so springt Mario. Ciao, bis zum nächsten Mal.
Also vor allem waren die Ladezeiten richtig lang. Ich spiele ja immer noch gelegentlich den FIFA-Manager von EA. Ein Spiel zu laden, ein 3D-Game, dauert immer noch 50 Sekunden.
Ja. Und da ist noch nicht mit einkalkuliert, dass irgendwas aus irgendeinem Grund nicht klappt oder nicht schief geht.
Und du nochmal laden musst.
Ja. Aber haben wir dann ja Gott sei Dank, genauso wie wir auch dann die Sendezeit verschoben haben, ursprünglich sollte Giga Games ja um 20 Uhr laufen oder lief sogar, glaube ich, auch für ein paar Wochen. Ich weiß es gar nicht mehr genau.
Ich weiß nicht mehr.
Und dann wurde es auf 22 bis 0 Uhr geschoben, weil wir ja sonst noch nicht mal Spiele ab 16 hätten machen können.
Ja.
Ja, ist totaler Wahnsinn. Also wer hätte sich denn auch vorstellen können, dass man Leuten beim Spielen zuguckt und dass die Leute das gucken?
Aber also, die Erfahrungswerte gab es ja schon durch die Mittagssendung. Und ich meine,
der
Games-Bereich war ja einer der beliebtesten Bereiche bei der Mittagssendung.
Ja, aber du musst halt überlegen, dass von den Leuten, die damals Giga gemacht haben, das offensichtlich keiner auf dem Schirm hatte. Die anfängliche Zeit, also die anfängliche Dauer aus der 5-Stunden-Sendung, die für Games vorgesehen war, waren 2 Takes à 4 Minuten.
Ja.
Also 8 Minuten aus 5 Stunden waren für Games vorgesehen.
Ah, da weiß ich noch. Damals, weißt du noch, da kam noch Bill Roper ins Studio, also der Entwickler, der Chefentwickler von Blizzard-Chef damals und Diablo 2, hat er exklusiv vorgestellt. Ich glaube, weil er gedacht hat, er geht zum großen internationalen Sender zu NBC Europe.
Aber war das
Europe.
Bei Green oder war das bei Games?
Das war mein allererstes Interview, was ich machen durfte. Ja, weil Georg hat gesagt, da kommt ein super Gast. Ich habe mich mit Diablo überhaupt nie auseinandergesetzt. Ich kannte dieses Spiel auch nicht richtig, habe das überhaupt nicht richtig einschätzen können. Und der arme Bill Roper hat, glaube ich, war, glaube ich, 2 Stunden da und hat 4 Takes à 5 Minuten gehabt. Und, ne?
Ja, gut, wobei ja, das sind die, glaube ich,
aus seiner Sicht 10-mal so viel ist, wie bei jedem anderen Sender bekommen.
Ich glaube auch,
würde,
das sind die, da sind die aus Amerika auch gewöhnt, dass du mal in so ein News-Magazine gehst und dann nur so ein Bit hast oder so. Aber was halt wirklich krass war, auch ich denke da oft dran zurück, weil Giga Games einerseits durch die Strahlkraft von NBC, weil die ganzen Amis natürlich gedacht haben, NBC ist hier eine Riesennummer, und zum anderen, weil es ja auch nichts Vergleichbares gab. Es gab kein YouTube, es gab nichts. Also wenn du irgendwie Bewegtbild von deinen Spielen zeigen wolltest und das im deutschen Kabelfernsehen, und das hat ja dann auch die Runde im Internet gemacht, wen wir alles da hatten, Alter. Wir hatten Peter Molyneux, Sid Meier, du sagst Bill Roper, wir hatten hier, wie hieß der von Alice?
American McGee
und so. Also das sind jetzt nur die mir einfallen, und ich habe schon wieder alle vergessen. Wir hatten wirklich große, große Namen aus der Video- und Computerspielbranche damals, exklusiv teilweise die Weltpremiere. Ich meine, ich glaube, Black and White hat der Weltexklusiv damals erste Bilder oder erste Bewegtbilder bei Giga Games und so gezeigt.
Als ich in London war, habe ich ihn noch
in den Foren dann Ausschnitte aus unserer Sendung hochgeladen waren. Ja, und war teilweise krass. In den englischsprachigen Foren, die Leute sich dann nicht gewundert haben, aber gesagt haben dann nur, das ist eine deutsche Sendung.
Als ich in England war, durfte ich ihn mal besuchen in den Lionhead Studios. Ich glaube, die hat er ja mittlerweile schon seit Jahren verkauft oder so, ne? Oder gehört ihm nicht mehr oder so. Und vor allen Dingen total netter Kerl. Und er hatte dann immer so eine Pressefrau an seiner Seite, die immer darauf aufgepasst hat, dass er ja nicht zu viel von dem Spiel erzählt, weil er da immer gerne ins Quatschen kommt über seinen Job. Und die stand immer da, das nicht sagen und das nicht sagen. Ein echt super netter Typ.
Ja, das war seine, wie hieß die denn nochmal, seine Assistentin.
Kathy noch irgendwas.
Ja, genau, Katie, glaube ich. Oder Kathy. Die war immer bei ihm und hat auf ihn aufgepasst, dass er nicht irgendeinen Quatsch erzählt, was er natürlich trotzdem gemacht hat, aber die war so ein bisschen auch wie seine, das war mehr auf jeden Fall als eine Assistentin, die hat immer für alles für ihn, der war ja auch so ein bisschen wie so ein, ja, so Genie und Wahnsinn, sagt man ja auch oft.
Er hat einen kleinen Sockenschuss gehabt. Hat er nicht auch sein erstes Geld, was er verdient hat, damit bekommen, dass er eigentlich einen Anruf bekommen hat mit einem Auftrag, der für eine andere Firma gedacht war?
Echt?
Ich meine, es gab irgendwie so eine geile Geschichte. Ich habe mal so ein nicht Making-of, aber da ging es, glaube ich, um die Entwicklung von Lionhead und so. Und er hatte irgendwie einen Auftrag, frag mich nicht genau nach was, irgendwie eine Computerlieferung oder Netzwerkzeug oder Software, ich weiß es nicht. Jedenfalls wollten die eigentlich nicht ihn haben, aber er hat davon gehört und hat gesagt, jo, machen wir. Und das war dann sein erster Auftrag. Anstatt zu sagen, ihr habt euch verwählt, nee, krieg ich hin, mach ich.
Ja. Ja, es ist ein bisschen schade. Er hat ja auch mittlerweile einen sehr schlechten Ruf, weil er immer so viele Sachen versprochen hat, die dann die Spiele teilweise nicht oder einfach nicht gehalten haben. Aber trotzdem muss man sagen, er war wirklich einer der großen Innovatoren im Bereich PC-Spiele, finde ich. Also er hat zumindest immer wieder versucht.
Zumindest in den 90ern und frühen 2000ern noch.
Und mit Populous und so hat er natürlich schon Magic Carpet, Syndicate und so hat er schon auch Meilensteine der Spielegeschichte geschaffen und hat sich dann, glaube ich, irgendwie am Höhepunkt ist dann so Anspruch und Wirklichkeit so ein bisschen auseinandergegangen.
Das kannst du halt auch nicht beliebig wiederholen, das ist so ein bisschen wie Musik, oder? Nur weil eine Band 2 gute Songs macht, heißt es ja nicht, dass die Songs, die 10 Jahre später im nächsten Album kommen, immer noch geil sind, ne?
Ja, und das ist, glaube ich, auch schwierig, dann sich immer wieder zu toppen, und du bist dann auch auf so ein Podest gestellt und willst das dann auch abliefern und versprichst dann Sachen oder so, aber naja.
Vor allen Dingen, weil die Komplexität ja auch immer größer wird, ne? Wenn ich mir halt überlege, die Spiele, mit denen wir so angefangen haben und groß geworden sind, das waren ja so Dinge, die eine Person machen konnte komplett. Ne? Das war irgendwie ein Spiel, vielleicht hast du noch einen gehabt, der eine Musik für dich gemacht hat, aber ansonsten im Prinzip war anfangs eine Person in der Lage, so ein Spiel zu machen. Und 10 Jahre später hattest du schon ein Entwicklerteam von 10 Leuten oder 15 Leuten, wo es dann anfing, der eine macht nur das Level-Design und der nächste macht dieses und der nächste macht jenes. Bis hin zu, die Dinger haben einen Produktionsaufwand wie ein Hollywood-Film oder größer als ein Hollywood-Film, wenn ich mal so gucke in die Richtung MMORPG zum Beispiel, ne? Wenn ich da an World of Warcraft und Co. denke, die haben ja mittlerweile einen Entwicklungsaufwand und eine Komplexität, die kannst du ja kaum noch in Worte fassen. Und das irgendwie da noch den Überblick zu behalten, überhaupt noch kreative und interessante Ideen zu haben von Sachen, die die Leute spielen können und dann noch abzuliefern, auch nur ansatzweise zeitnah, ist halt, da muss man sich halt nicht wundern, dass das so super oft nicht funktioniert. Und die Ansprüche sind ja auch immer größer, ne? Du hast dann gerade bei, je älter irgendwie, wenn du von so Serien, Spiele-Serien redest, ne? so ein bisschen so, als würdest du so einen Schneeball haben, den du den Berg runterrollst, was die Community betrifft. Die wird immer größer und sammelt immer mehr Dreck an. Und im Laufe der Zeit ist es dann so, dass du zwar immer mehr Fans hast, aber dann auch immer mehr Fans, die dann so ein bisschen zu Hatern werden. Ich glaube, ich habe noch keine Gaming-Serie erlebt, die nicht nach 10 Jahren oder etwas mehr so einen riesengroßen Anteil von so verbitterten Arschlöchern hatte, die sich über alles aufregen, was an Neuerung kommt oder auch nicht kommt. Also alles, was in einem neuen Teil drin ist, wird erstmal einen großen Teil an Kritik bekommen. Und unter den Bedingungen Spiele zu entwickeln, ist, glaube ich, nicht leicht. Also überhaupt nicht leicht, ganz im Gegenteil. Da bist du, glaube ich, irgendwie zu einem Großteil zum Scheitern verurteilt. Bis auf die wenigen Serien, die wir heutzutage noch haben, wo es dann heißt, da kommt jetzt jedes Jahr ein neues Spiel raus. Und selbst da ist ja die Fanbase oft so, dass sie sich tierisch darüber beschwert, über diese Spiele. Ja, da zahle ich jedes Jahr für einen Vollpreistitel und dabei gibt es nur Punkt, 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 ne?
Er sagt doch gleich FIFA.
Ja, FIFA ist eins davon, aber es gibt ja viele. Ich persönlich bin zum Beispiel jemand, ich würde mich freuen, wenn von meinen Lieblingsserien irgendwie jedes Jahr ein neues Spiel rauskommen würde. Und auch wenn die Qualität nicht oder die Verbesserung nicht bei jedem Jahr klasse ist, besser als halt irgendwie 12 Jahre kein Spiel zu haben, auf das du dich freuen kannst. Aber ja.
Ja, es ist, glaube ich, auch schwierig, Innovation, gerade wenn so Riesenbudgets mittlerweile im Raum stehen und viele Blockbuster. Es ist ein bisschen wie auch im Kino, ne? So, je teurer und größer das Spiel ist, desto weniger Risiken willst du natürlich irgendwie eingehen. Und das ist halt irgendwie so eine, finde ich, echt eine blöde Entwicklung. Deshalb bin ich eigentlich froh,
aber dass. Aber ich glaube, nicht umsonst hat sich auch diese Indie-Gaming-Szene.
Genau, wollte ich gerade sagen. Deshalb bin ich froh, dass es diese Indie-Szene gibt, weil ich spiele tatsächlich mehr Indie-Spiele als AAA-Spiele und bei Filmen ist es ähnlich.
Ich habe noch eine Version von StarCraft Brood War, glaube ich. Was war das erste Update von StarCraft? Wisst ihr das noch? Brood War. Und da hat der Bill Roper nämlich unterschrieben, das habe ich doch im Keller, fällt mir ein. Das müsste ich mal rauskramen und verschenken vielleicht.
Ich kann mich noch erinnern, eines der Highlights, die ich hatte, waren Original Diablo 2 Zippo-Feuerzeug. Und die Zippo-Feuerzeuge sind ja schon sehr beliebte Sammlerstücke, ne? Und zumindest das, also so hieß es damals, war keine große Auflage. Das war keine, die du im Fanshop bekommen konntest, sondern damit sind die halt durch die Gegend gereist. Und wenn du Redakteur warst und Glück hattest, dann hast du halt eines dieser begehrten Goodies gekriegt. Ich glaube, das ist auch was, worum es immer ganz viele Leute beneidet haben, ne? Ja. Das, was du alles an Goodies teilweise zu den Spielen dazu bekommst.
Das ist ja heute noch so eigentlich.
Ich habe noch die dann in deiner Redaktion rumstehen, wo die Fans sich sagen, boah, ihr habt X, ihr habt Y oder so. Und noch das unspektakulärste ist, glaube ich, die Lara Croft-Statue, die in jeder Redaktion irgendwo rumstand. Haben
viele davon gebaut, ja.
Und von der keiner jetzt irgendwie so besonders begeistert gewesen wäre.
Ich habe nie besonders viel von diesem Kram genommen, weil ich das auch gar nicht sammle oder so. Aber was ich noch habe, ist ein T-Shirt mit Sei gut, sei böse von Black and White.
Von Black and White,
und ja. Mit Unterschrift auch von Peter Molyneux habe ich noch. Das habe ich aufgehoben all die Jahre.
Ich kann mich noch sehr gut an das T-Shirt erinnern.
Ja.
Früher, ne, Leute.
Das war noch Zeiten, ne.
Wir haben noch, als wir groß geworden sind, so, ne, so im Laufe der Zeit, da gab es doch bei uns in der Schule immer diesen legendären Satz im Matheunterricht: Ihr werdet ja später im Leben auch nicht immer einen Taschenrechner dabei haben, ne?
Mhm.
Das hat sich ja dann wohl auch als falsch erwiesen.
Als absolut falsch erwiesen.
Ich frage mich, was das in heutiger Zeit sein wird.
Und trotzdem, wie oft hast du überhaupt den Taschenrechner den du immer dabei hast, überhaupt benutzt?
Also wenn ich ihn brauche halt.
Ja, aber halt, also nie.
Doch, doch.
Ach also, komm,
bei mir ist es aber so, dass ich manchmal einfach Sachen nachrechne.
Ja, okay, du.
Ja, das stimmt.
Aber jetzt mal jeder normale Mensch, der nicht alle Zahlen nochmal miteinander vergleicht, wer benutzt einen Taschenrechner?
Ja, also.
Oder wer, also, was ist das für ein Argument von Mathelehrern? Was glauben die denn, wie oft ich durch die Welt gehe und Sachen ausrechne?
Und ich glaube, es ist ja auch immer nur ein Taschenrechner, den alle immer empfehlen, den man dabei haben soll. Ich glaube, es ist immer noch ein Texas Instrument. Kann das sein?
Ja, es gibt unterschiedliche Casio oder Texas Instrument in der Schule.
Und wo ich denke so, teuer, aber hey, die kosten 60 Euro. Warum? Das kann doch bestimmt jedes Smartphone wahrscheinlich, die ganze mit irgendeiner Mathe-App, oder? Da muss man doch nicht einen Taschenrechner haben für, oder?
Ja, es ging ja auch darum, dass die Dinger halt genormt sind, dass du also zum Beispiel keinen Taschenrechner hast, der in Wahrheit irgendwie eine Internetverbindung und weiß der Teufel was alles hat. Aha. Und mit programmierbaren und speicherbaren Formeln und so weiter und so fort. Denn das war dann ja nicht erlaubt, je nachdem in welchem Fach du gerade Unterricht hattest und so. Und darum ging es dann, glaube ich, dass da alle den gleichen hatten. Und dann hast du halt irgendwie so einen völlig überteuerten Casio-Taschenrechner gehabt.
Ich habe übrigens eine Theorie, warum viele inklusive mir so schlecht in Mathe waren, weil meine Schwester hat das neulich, weil die macht das jetzt wieder mit ihrer Tochter, also mit meiner Nichte durch. Und dadurch reflektiert man natürlich auch wieder so Sachen, die man selber in der Schule gemacht hat und nicht verstanden oder verstanden hat, weil du zwangsweise dich wieder mit dem Stoff beschäftigst. Und da fällt mir auf, dass ich immer Schwierigkeiten hatte, und vielleicht ist das, geht das auch anderen so, dass ich immer Schwierigkeiten hatte, einfach Dinge bei Mathe zu akzeptieren. Also wenn der irgendwie gesagt hat, so, das ist F' von Strich ist oder A plus A Quadrat plus B Quadrat ist C Quadrat. Das kannst du natürlich herleiten mathematisch, aber dafür war ich ja eh schon zu blöd, aber ich konnte es auch nicht einfach akzeptieren, dass es so ist. Ich war sozusagen in einer Limbo gefangen zwischen, ich verstehe nicht, warum es so ist, aber ich akzeptiere auch nicht, dass es so ist.
Aber in Mathe fand ich das auch immer noch mit Abstand am leichtesten.
Ja, weil du halt ein fucking Brain bist, Alter, aber es gibt halt auch Menschen.
Naja, aber da ist es doch so, also eben weil
man es genau das halt nee, das ist genau das Problem, was jeder Mathelehrer hat, dass die einfach nicht raffen, dass Leute das nicht so sehen wie ihr. Ihr habt, euch fehlt dafür die Empathie zu checken, dass Leute das nicht checken.
Ich bin ganz bei Eddie, ich habe es auch nie verstanden.
Ja, aber die verstehen es nicht. Checken.
Du kannst es ja entweder akzeptieren oder checken.
Nein, du kannst es nicht akzeptieren, weil du willst es ja verstehen, aber das geht einfach nicht, weil du mal halt zu dumm ist oder so.
Ich finde ja bei anderen Sachen, die so rein willkürlich sind, zum Beispiel Rechtschreibnormen, wo man sagen kann, wir könnten doch auch alles so oder so schreiben. Ja, die sind ja tatsächlich komplett willkürlich.
Das stimmt, da denke ich mir einfach, ist halt so.
Ja.
Da denkst du dir, ist halt so, wo man es wirklich beliebig ändern könnte, aber in der Mathematik, wo man es herleiten kann, hast du ein Problem. Was stimmt denn mit dir nicht?
Ja, weil da denke ich mir halt einer, ja gut, irgendwann hat einer das halt so festgelegt und das machen wir halt jetzt so. Zum Beispiel, das gibt es doch, glaube ich, auch nur in Deutschland, das mit einem S und mit zwei S. What the fuck? Warum gibt es das?
Das macht vor allen Dingen noch früher mit der Unterschied zwischen scharfen
und dann, S oder jetzt immer noch. Ne? Drei verschiedene Esse. Das macht da, seid ihr eigentlich bescheuert? Also das macht da überhaupt keinen Sinn.
Ich glaube, wir wollen nicht, dass andere Leute unsere Sprache sprechen.
Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube auch, Mathe ist so ein elitärer Haufen, dass die einfach sagen, so, das ist wie so ein schweres Level bei Dark Souls oder
die
so.
Die haben doch nicht Mathe schwer gemacht, um dir auf den Sack zu gehen.
Doch.
Nochmal, Mathe ist ja nicht willkürlich.
Ja, aber warum muss ich denn dann, warum muss ich in der Schule...
Im Prinzip schon willkürlich. Georg. Warum wir eine 4 schreiben statt einer 4, also als eine 4 und keine 3, das ist zum Beispiel
Georg, warum muss ich in der Schule Integralrechnung machen? Warum?
Das verstehe ich auch nicht.
Warum?
Also beides nicht, den Grund und Integralrechnung.
Es gibt keine Erklärung dafür, außer Erniedrigung. Außer damit die Nerds in der Schule sich auch mal geil fühlen.
Und das fand ich immer so dreckig. Da gab es immer so Typen wie Georg, die das alles super verstanden haben. Meistens auch immer nach der ersten Vorlesung oder nach dem ersten Unterrichtsteil. Und für die war das, ja, ist doch ganz einfach, standen die dann auf. Ne? Und ich so, nein, erklär es mir bitte noch ein zehntes Mal. Und die haben sofort verstanden. Und ich habe sie gehasst dafür, dass sie es sofort verstanden haben.
Und die haben uns gehasst, dass wir es nicht verstanden haben.
Weil wir dauernd nachfragen.
Ich habe es auch nicht immer alles verstanden.
Oh, komm.
So ist es nur auch nicht. Ich habe Mathe auch oft nur gelernt, um die Klausur hinzubekommen. Aber es gibt ein paar Sachen, die ziemlich, also die halt auch heute, die man noch gut bei manchen Dingen anwenden kann.
Na, was
Wahrscheinlichkeitsrechnung. Zum Beispiel, wenn du Gaming magst, und, ja, dann ist sowas wie Wahrscheinlichkeitsrechnung halt, also.
Hä? Kann man halt
Wahrscheinlichkeitsrechnung?
Komm, Hohn, Alter, da gehe ich auf die Seite. Da gehe ich auf Diablo3.de und guck, wo gibt's das Item. Da muss ich ja nichts mehr rechnen.
Okay, Wahrscheinlichkeitsrechnung. Okay, das ist dann wie beim Pokern, das ist ja auch Wahrscheinlichkeitsrechnung.
Zum Beispiel, ja.
Da spiele ich nach Gefühl.
Okay. Ja, da kann ich es vielleicht anwenden und verstehen, aber ansonsten nicht.
Ja, ist ja auch okay. Ich sage ja auch nicht, dass Mathe komplett sinnlos ist oder so. Ich sage nur, es geht dann schon in der Schule in Bereiche, wo das schon so speziell ist, dass ich finde, die Frage schon erlaubt ist, warum das noch sozusagen zum Thema Allgemeinbildung gilt und nicht zum Thema Spezialisierung.
Ich glaube, es gibt viele andere Fächer, wo ich viel größere Probleme habe, mich zu fragen, was mir das dann nochmal irgendwann in meinem Leben bringen soll.
Was denn?
Zum Beispiel, wenn ich mir Niederschlagskurven von Burkina Faso aus dem Jahr 1971 angucke.
Das macht ja
so ein Ding, was nie wieder in meinem Leben irgendwo anwendet.
Naja, das ist jetzt auch bestimmt nicht deshalb gewesen, damit du weißt, wie Niederschlag in Burkina Faso war.
Ja, aber du hast Probleme mit Mathematik. Dein Argument
ist er schon wieder.
Dass man Mathematik ja nicht braucht.
Ja, gut, nicht. Das habe ich jetzt nicht so gesagt.
Also Moment, du warst der Erste, der angefangen hat mit dem Taschenrechner. Dann ja, kommen wir zum
Zirkel. Weil ich eigentlich wissen wollte, was das Pendant dazu ist, das haben wir aber noch nicht rausgefunden. Von dem, was wir heutzutage, wo wir heutzutage haben, das wirst du nicht immer bei dir haben und ich davon ausgehen, was, dass wir es in 20 Jahren doch dabei
haben. Weißt du, was ich glaube? Netz.
Du wirst nicht immer Netz haben oder so.
Weißt du, ich glaube, Eddie, Georg war bestimmt auch so einer, der in der ersten Reihe saß und sagte, nee, dafür brauche ich den Taschenrechner nicht. Dafür brauche
ich habe ich gerade gesagt, war ich nicht.
Okay. Nee. Ja. Aber da gab es so Spezies. Könnt ihr euch erinnern? Dafür brauchst du einen Taschenrechner?
Nee, nicht wirklich, weil eigentlich der Lehrer gesagt hat, dafür brauchst du keinen Taschenrechner. Das haben ja nicht die Leute gesagt. Du hast irgendwie so ein super Mega-Genie, der
genau
irgendwie Dinge im Kopf rechnen konnte, die keiner konnte, aber damit bist du halt zu Wetten das gegangen und nicht in den Matheunterricht. Ja. Aber ansonsten war es ja oft so, dass die Lehrer halt gesagt haben, nee, dafür braucht ihr keinen Taschenrechner, das rechnet ihr so aus, das könnt ihr so ausrechnen.
Also mein Lehrer, habe ich glaube ich auch schon zehnmal erzählt, Herr Schmidt, schöne Grüße, hat gesagt, Eddie, wenn du meinen Unterricht nicht störst, gebe ich dir eine 4.
Was ist das denn für ein geil? Hätte ich das auch mal gehabt,
ja, so gleiche Lehrer. Ja, habe ich auch angenommen.
Da hätte ich ja ein Abitur machen können, so ein richtiges meine ich.
Habe ich gemacht.
Ich habe nur ein Fachabi.
Das musst du ja auch erarbeiten, indem du davor 12 Jahre lang alle nervst. Es kommt ja auch nicht zugeflogen. Muss man an der Stelle schon
sagen. Das ist so ein geiler Spruch. Ja. Das war super.
Ja, aber ich kann es aus Lehrersicht kann ich es verstehen. Weil er halt auch gesagt hat, jetzt kommen wieder die 10 dummen Eddie-Fragen. Auf die muss er aus pädagogischen Gründen in einer gewissen Weise eingehen. Auf der anderen Seite hält der Junge schon wieder den Unterricht auf. Also komm, wir sagen so, du kriegst in mündlich die Note 2, weil du ja aktiv mitmachst, du schreibst 3 Sechsen oder 3 Fünfen und dann kriegst du die 4 und musst dir keine Sorgen um einen blauen Brief machen.
Aber was ist denn mit den anderen Leuten, die dann im Unterricht saßen und die eine 5 gekriegt haben? Dann sind die ja ziemlich dämlich, weil die hätten dann genau die gleiche Scheiße machen können wie du.
Also wenn können die nicht.
Nee?
Nee, hallo?
Okay, weil du der größte Penner von der Schule warst, wo alle gesagt haben, bitte störe meinen Unterricht nicht.
Naja, also zum einen ist es ja eine Mischung aus klugen Nachfragen und großem Entertainment gewesen.
So bezeichnet man das, okay.
Aber wenn du sagst, dass du sonst eine gute mündliche Note gehabt hättest, dann hätten das ja auch nicht alle gehabt.
Naja, ich habe halt tatsächlich, ich wollte, das sage ich ja, ich konnte es ja nicht akzeptieren, dass ich es nicht checke. Also wenn er irgendwas erklärt hat, F' von bla und so, und ich habe es einfach wieder mal nicht gecheckt. Und dann habe ich gefragt, ja, aber wieso ist denn das jetzt 3x und nicht 2x und wo kommt denn jetzt das? Und dann musste er halt die Kurve wieder aufmalen und es nochmal von vorne aufdröseln. Und er hat gesagt so, Yannick, du erklärst das jetzt mal dem Ittchen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das nervig ist, wenn du so einen in der Klasse hast, der es immer nochmal wissen will. Oh
Mann. Das wird mir an einem Tag schon auf den Sack gehen, glaube ich, wenn ich jemanden hätte wie so ein kleines Kind immer, aber warum? Aber warum?
Ja.
So Leute, seid ihr bereit?
Stichwort warum? Tipp mit.
Ich schreibe. Bevor wir anfangen mit dem Rätsel, ich kriege manchmal von euch Nachrichten mit Rätselfragen oder so. Tut mir doch bitte einen Gefallen und schreibt direkt, worum es geht. Also ich nehme meistens auch nicht viele davon, und weil das nicht so ganz leicht ist, da was Passendes zu finden. Nur ich habe das sehr häufig in der letzten Zeit gehabt, dass mir jemand einen Link schickt zu irgendeinem 17-seitigen Artikel oder einem 5-Minuten-Video oder 10 Minuten. Schreibt, vielleicht ist das was für dich und ich kann es halt nicht rausfinden, ohne das komplett zu lesen oder das komplette Video zu schauen. Das ist ein bisschen unpraktisch. Also einfach kurz vorher schreiben, worum es geht.
Aber an wen schreibt man? Es gab nämlich jemanden, der mich angemailt hat und gesagt hat, wie erreiche ich Georg? Wo schreibe ich da hin jetzt?
Twitter.
Okay, bei Twitter erreicht man
den. Ja, okay. Das geht. So, was nehmen wir denn für heute? Wir nehmen das. Zuhören, meine Herren, geht los.
Eddie, schreib mit.
Welche zwei Ereignisse erlebte und überlebte der Japaner Tsutomu Yamaguchi?
Welche zwei Ereignisse
erlebte
und überlebte Tsutsumi Yakamoko?
Ich bin ganz zuversichtlich.
Hast du dir auch den zweiten Teil noch gemerkt des Satzes, Jochen?
Bitte? Das war nur ein Satz.
Welchen zwei Ereignisse?
Verarscht ihr mich gerade?
Wir reden untereinander.
Wir können auch reden.
Welche zwei Ereignisse
machen für denjenigen, der die Frage korrekt
Georg, wiederholt? Welche zwei Ereignisse?
Überlebte
Tsutsu? Nein, er und überlebte Tsutsugi Makoki.
Aber da kam noch was dann am Ende.
Nein.
Aber ja.
Nein, Quatsch.
Da kam noch was am Ende.
Nein, die Frage ist doch schon zu Ende. Welche zwei Ereignisse erlebte und überlebte Yakahami Makanoki?
Meinst du nicht, macht einen Unterschied, ob da am Ende steht 2010 oder 1320?
Okay, das ist recht.
So, was machen wir jetzt? Weil du wieder gelabert hast, ich wollte es tippen und anstatt, dass du mich tippen lässt, flüsterst du mir, während Georg die Frage
Jochen
stellt,
hat recht.
Ins Ohr.
Ah, ich habe recht, da kam nichts mehr, ne?
Ja, da kam nichts mehr.
So, und jetzt, tippen. Entschuldigung,
ja, ja.
Entschuldigung.
Trotzdem hast du wieder...
Ich fange mal an.
So, fang an.
War das zwischen 1900 und 1950?
Ja.
Ist wahrscheinlich gar nicht wichtig, ne? Hat das was mit dem Krieg zu tun?
Ja.
Also es ging um den, geht um den Zweiten Weltkrieg.
Ja.
Er und überlebte. So. Ja, gut. Dann kann es natürlich sein, dass er Kamikaze-Flieger war. Hat das was mit einem Angriff auf seine Stadt zu tun?
Ja.
Hat das was mit Pearl Harbor?
Das ist interessant. Das ist interessant, dass du das genaue Gegenteil von dem fragst, was du ich erst gefragt
genau,
hast.
Genau, genau. Hat das was mit Pearl Harbor zu tun?
Nein. Jetzt aber, das hast du wieder das Gegenteil gefragt.
Das stimmt.
Hat das was mit der Atombombe zu tun?
Ja. Hm.
Aber die Atombombe hat indirekt quasi schon auch was mit Pearl Harbor zu tun.
Naja, indirekt hat alles was mit Pearl Harbor zu tun.
Es war schon die direkte Antwort.
Ich möchte lösen. Achso.
Aber gut. Hat es was mit Yokushima zu tun?
Yokushima?
Wie heißt es?
Hiroshima?
Hiroshima.
Ja.
Ja, hat er die Bombe überlebt?
Zweimal.
Ja, das ist doch nicht richtig. Der wäre nicht drauf gekommen. Ich wollte die Lösung machen.
Ich habe dir sogar noch einen Bomben. Ich habe noch so auf dem Tisch
gemacht.
Aber du
wusstest nicht, dass es um zwei Bomben geht. Der hat die in Nagasaki überlebt und in Hiroshima wahrscheinlich. Ne?
Er ist einer von nur 9 Menschen, ja, die nahe dem Ground Zero, also dem Einschlagpunkt, waren. Und am 6. August 1945 befand er sich auf Geschäftsreise nach Hiroshima und stieg gerade aus einer Straßenbahn aus, als die erste Bombe nur circa 3 Kilometer von ihm entfernt explodierte. Er litt schwere Verbrennungen und einen Hörschaden auf einem Ohr. Wenig später reiste er zurück zu seinem Wohnort nach Nagasaki, wo er seinem Chef in dessen Büro von den Ereignissen aus Hiroshima berichtete, als die zweite Atombombe wieder nur etwa 3 Kilometer von ihm zündete. Er starb im Alter von 93 Jahren im Jahr 2010.
Ich hätte gedacht, dass die Sprengkraft von so einer Atombombe weiter ist als 3 Kilometer. Sollte man
meinen, war aber nicht.
Wahnsinn. Ey, was?
Das ist interessant. Ich habe mir neulich noch Videos zu Hiroshima und Nagasaki angeguckt, weil ich das Thema Atombombe so faszinierend finde.
2020 ist nicht so gut. Gucken wir uns jetzt was an, was mich aufheitert.
Nee, ich fand einfach dieses Atombombenthema finde ich einfach mega interessant und so. Und es gibt ja auch tatsächlich so Videos. Es war tatsächlich als in, wo war das, in Beirut oder so, wo dieser Hafen explodiert ist? Diese
Beirut,
Da bin ich dann nochmal drauf gekommen, weil das war ja so krass, diese Videos, das war ja wie eine Atombombe, die zum ersten Mal aus 20 verschiedenen Winkeln gefilmt wurde, so sah das ja aus und da habe ich dann nochmal so ein bisschen mich in das Thema reingelesen. Deshalb bin ich jetzt auch direkt auf den Namen Yokushima direkt gekommen. Also, ja, aber der Punkt geht trotzdem an mich.
Nee, der wird doch geteilt, jetzt mal ehrlich. Er hat nicht die richtige Lösung gesagt.
Er hat die richtige Lösung gesagt.
Er hat gesagt, von alles klar, liebe Zuhörer des Podcasts ohne richtigen Namen, ihr habt ja gehört, was passiert ist. Ich habe nur einen Ort gehört. Zur Auflösung gehören aber 2 Orte.
Ja, und da ich die Regeln mache, lasse ich es gelten.
Alles klar.
Sehr gut. Das ist sehr schön.
Danke.
Georg, schönes Rätsel.
Aber der viel größere Teil, was mich wundert, der von dem ich erwartet hätte, dass er das als erstes nachfragt, ist aber nicht verstrahlt gewesen wäre danach. Weil das war meine erste Frage, die ich mir gestellt hätte. Wenn man die Explosion überlebt, dann hat man dann keinen Megastrahlenschaden, von dem man sofort stirbt.
Ja, aber weil, ich habe das mathematisch einfach auch schon vorher ausgerechnet, dass das unrealistisch ist, Georg.
Du hast geleugnet, dass die Mathematik existiert. Und wenn ja, dann warum das so ist?
Ich habe nicht geleugnet, dass die Mathematik existiert. Ich habe gesagt, dass ich geleugnet, vielleicht, dass man sie braucht. Aber nicht, dass sie existiert.
Okay. Liebe Freunde unseres Podcasts, ihr unterstützt uns ja fleißig bei Patreon. Da sind wir euch sehr dankbar dafür.
Damit wir Schnelltests bei Corona in der Expressschlange machen können.
Dafür möchten wir uns hier ausdrücklich entschuldigen, natürlich. Ihr habt die Möglichkeit, uns Fragen zu stellen, aber ich finde ja auch so mal so eine Meinung und zum Besten zu geben bei Patreon auch, weil wir lesen das natürlich. Yannick Roller zum Beispiel. Hallo ihr drei, was haltet ihr davon, dass anscheinend alle Senioren ausgerechnet am Samstagmorgen Vormittag ihren kompletten Wocheneinkauf erledigen müssen? Ich habe letztens...
Senioren, als ob das was mit Senioren zu tun hätte.
Ich habe letztens 45 Minuten gebraucht, um Brötchen. Das wollte ich gar nicht vorlesen.
Ja, aber jetzt musst du es ja wohl weiter vorlesen.
Ja, ja. Das ist aber schon eine Frage. Ich wollte da nicht. Oh Gott, ich bin schon wieder verwirrt. Also, langsam. Ich habe letztens 45 Minuten gebraucht, um Brötchen und Hackepeter zu kaufen. Würdet ihr das per Gesetz verbieten wollen? Vielen Dank für die wöchentliche Unterhaltung. Das wollte ich gar nicht vorlesen, aber jetzt haben wir es.
Was ist denn Hackepeter?
Hacke ist Hackfleisch, oder?
Ja.
Hackepeter.
Also Matt. Was würde verbieten, Hackfleisch zu verkaufen und Brötchen? Mhm. Nee, bin dafür, dass man das weiterhin darf.
Nee, für Senioren, dass die Senioren samstagmorgens nicht einkaufen dürfen, glaube ich.
Es sind ja eigentlich, glaube ich, in erster Linie die Nicht-Senioren, die samstags einkaufen, weil die ja arbeiten gehen über die Woche und deswegen dann freitags nachmittags oder samstags vormittags einkaufen.
Das stimmt, ich glaube, der hat eine verschobene Wahrnehmung, der Yannick, ja, ne? Eigentlich sind es wirklich die jungen Leute, die Samstag nur Zeit haben, einzukaufen.
Der ist derjenige, der sich beschwert, der zu dieser Zeit ja offenbar einkaufen geht.
Na, was macht der denn eigentlich im Supermarkt? Genau.
Wen ich eigentlich vorlesen wollte.
Oder abends zum Beispiel.
Das war Thomas. Thomas Hübsch.
Ich habe den Feiertag verpasst beim letzten Mal. Ich dachte mir samstags so, jetzt gehst du samstags abends noch einkaufen und es war leider Feiertag. Hm. Dann war es nicht mit einkaufen.
Thomas hat geschrieben: Hi Jungs, das wollte ich vorlesen. Wenn ihr in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eure neue Folge hochladet, dann ist es keine Seltenheit, dass ich ebenfalls so belustigt bin, da kann ich mich kaum zusammenreißen. Meist schimpft die Frau dann, dass sie schon schläft und wach wird, weil ich vor Lachen im Bett rumzappel. Bei so mancher Folge kann ich mich auch beim x-ten Mal zuhören wegschmeißen. Zum Beispiel die Baumarkt-Episode oder Jochens spezieller Mix aus Currywurst und Bolognese. Das ist wie früher, wenn man seine Lieblingsfolgen auf Kassette wieder und wieder gehört habt. Ihr habt etwas Besonderes geschaffen. Danke dafür. Viele Grüße, Thomas.
Das finde ich gut. Du hast einfach nur das Lob, wolltest du vorlesen.
Genau.
Okay.
Das hat mich so berührt.
Warum liest du eigentlich so komisch vor, Jochen? Du liest so mit so einer komischen, weiß ich nicht, Sendung mit der Maus-Stimme oder so. Was? Ja, du liest so. Ich lese jetzt mal so, die nächste Mail lese ich mal so vor, wie du gerade
okay,
vorliest.
Bitte. Ja?
Und ja. Zwar kommt die von Olga Kuberski. Hey, ihr sympathischen Brillenschlangen. Hattet ihr schon mal Schlafprobleme und was habt ihr dagegen gemacht? PS, ihr seid die Besten.
So mache ich das?
Also das war jetzt vielleicht ein bisschen überzeichnet, aber es ist schon so eine leicht kinderdebile Vorlesstimme.
Okay.
Egal, auf jeden Fall können wir die Frage, glaube ich, beantworten. Ich habe auf jeden Fall sehr häufig Schlafprobleme. Ich bin sowieso ein bisschen schlafgestört, sowohl beim Einschlafen. Ich werde auch immer wach vom kleinsten Geräusch mitten in der Nacht. Und ich kann auch zum Beispiel nur schlafen, wenn es stockdunkel ist im Zimmer. Also ich habe diverse Macken, was das Schlafen angeht.
Wir sind die Letzten, die da helfen können, glaube ich.
Wie bitte?
Wir sind die Letzten, die da helfen können. Wir sind diejenigen, die selber Hilfe brauchen.
Ja, ich weiß. Ach so, du redest mit Olga. Ich dachte, du redest mit mir. Ja, die die Frage gestellt hat.
Ja, ja.
Ja, aber ich habe einen Tipp. Also was mir zumindest beim Einschlafen hilft, ist, das soll jetzt keine Werbung sein, ich habe jetzt diese Bluetooth-Ohrstöpsel, ich sage jetzt einfach keine Marke. Es gibt Bluetooth-Ohrstöpsel. Und das Geile daran ist, ich mache mir den halt ins linke Ohr, leg mich aufs rechte, weil sonst drückt mir das, wenn ich Kopfhörer oder so benutze. Und dann höre ich zum Einschlafen, höre ich dann Podcasts gleichzeitig, da das eine Ohr auf dem Kissen liegt und das andere beschallt wird von einem Podcast, höre ich auch nichts anderes mehr, also keine anderen Geräusche mehr. Und ich muss sagen, ich muss mich ab und zu umdrehen und das ist ein Problem, das ich noch nicht gelöst habe, aber manchmal schaffe ich es auch, mich nicht umzudrehen, beziehungsweise umzudrehen, erst wenn ich dann eh schon schlafe und dann ist es nicht mehr so schlimm.
Kopfhörer oder so, hat die schon mal einer von euch probiert?
Ja, die habe ich probiert, aber das tut weh, weil das ist hart. Und wenn du dich da drauflegst und draufrollst, dann ist es nicht cool. Und außerdem ist es nicht so leise, dass, also es kann auch dann, wenn dann bei mir die Kids im Bett liegen oder die Frau oder so, dann hören die das auch, deshalb höre ich das mit Ohrstöpseln, damit es keiner hört. Wenn ich dann meine versauten Podcasts höre, das muss ja auch keiner, geht ja auch keinem was an, ne?
Muss ja auch mal ganz schnell. Ich versuche jetzt nochmal. Ja. Jo, Edi. Nee.
Wow.
Welches Wetter gefällt euch am besten? Grüße.
Also, das war der Name Jo, Edi, aber das ist EDV, glaube ich. Jo, EDV.
Oh ja. Jo, EDV steht da.
Welches Wetter gefällt euch am besten?
Das finde ich eine schöne Frage. Ich habe also tatsächlich nichts gegen Regen. Ich mag natürlich die Sonne am liebsten, aber wenn es regnet, finde ich.
Wenn du mit dem Gassi gehst bei Regen.
Dann stinkt der nämlich. Was macht man? Dann muss man den
nass und hat der Dreck überall am Bauch und dann darfst du den erstmal in die Badewanne setzen, nach jedem Mal Gassi gehen und ihm den Bauch sauber machen.
Ey, muss man das? Wenn du hier so einen Stinkehund durchs Haus schickst, wenn der einmal auch nur stinkt und in meine Wohnung kommt, haben wir ein Problem.
Aber ich kann doch vor eurer Wohnung da irgendwie so ein Körbchen dann aufstellen.
Du kannst den verdammten Hund sauber machen, wenn er schmutzig ist.
Mit dem Zettel rum, mach mich sauber. Und dann steht er da bei euch morgens wartend vor der Tür. Und der Erste, der dann rausstolpert, tritt auf erstmal auf den Hund.
Mich sauber. Ich bin dagegen, dass nasse Hunde.
Mir geht zu heißes Wetter auf den Sack, aber ansonsten ist mir alles.
Oh recht. Ja, zu heiß finde ich auch scheiße. Meine Frau kann sich an den Strand legen bei 35 Grad. Ey, das geht gar nicht. Dann liegt die da so und findet das angenehm. Das hasse ich. Zu heiß hasse ich. Darf ich noch eine Frage?
Mach doch.
Nakami, wie wäre es mit einer einmaligen Videoversion vom Podcast? Mehr als mal so als Special-Folge.
Warum liest du jetzt wie
ich versuche
wie Pöbel mein, vor?
Ich versuche mein Mittel zu finden. Wie wäre es mit einer einmaligen Videoversion?
Dieses psychopathische, ich locke Kinder aus dem Van aus an, Stimme und dann das Gegenteil davon. Hey, wieso, was für ein Wetter findet ihr gut? Red doch einfach Leute, wie so ein Mensch.
Ich hasse euch, verdammte Scheiße. Ich hasse euch so sehr mittlerweile.
Ja, das ist auch,
wie wäre es mit einer einmaligen Videoversion vom Podcast? Als Special-Folge oder so. Yo.
Ich finde das geil, dass dass wir dich so verunsichert haben, dass du nicht mehr wie ein normaler Mensch sprichst. Schön.
Video-Podcast. Ja, ich weiß nicht, ganz ehrlich, wer will das denn sehen? Weiß ich nicht. Können wir mal überlegen, ob wir das mal als Special machen, aber ist jetzt, da müsst ihr erstmal eine Kamera aufbauen und so und das ist ja auch alles irgendwie.
Ja, so kompliziert alles.
Kameras, Kameren.
Ja, ich weiß nicht. Ist jetzt nicht so. Weiß ich, steht doch nicht auf der Agenda.
Aber die Frage finde ich ganz gut von Raphael. Hi Jungs, erstmal danke für die erstklassige Unterhaltung der Woche. Jede Woche werdet ihr in Zukunft auch mal eine reine Auer-Folge machen, bei der die Fragen als Sprachnachrichten eingesendet werden. So eine Art, wie es Gästeliste Geistermann machen. Das ist doch gar nicht so doof, oder?
Ja.
Wobei, setzt halt voraus, dass die Leute uns in einer entsprechenden Qualität Sprachnachrichten schicken.
Das kriegen die, glaube ich,
aber wo ist denn der Vorteil, dass das dann als Sprachnachricht ist?
Naja, das wäre ein Audio-Podcast. Jochen muss nicht mehr vorlesen.
Ach ja, gut, ja. Das ist in der Tat ein Vorteil, ja.
Ja?
Wir hatten auch die Frage, ob wir eine oder war das da auch mit drin, dass wir eine einzelne Folge machen, wo es nur Ask Us Anything gibt.
Ja, das wollten wir eigentlich mal für die Patreons machen, für unsere, die uns wirklich lieben.
Wenn ihr uns wirklich liebt, gibt uns Geld.
Ja, deshalb überlegen wir uns das auch weiterhin. Bei uns dauern Gedanken halt auch ein bisschen länger.
Die Ausführung vor allen Dingen dauert ein bisschen länger.
Ja. Na gut.
Haben wir jetzt darauf geantwortet schon, ob wir das machen wollen?
Ich finde das eine gute Idee, Raphael.
Schick doch die Sprachnachricht und guck, ob du in der Sendung auftauchst.
Die Frage ist halt, kriegen wir genügend Sprachnachrichten zusammen?
Ich glaube, wenn wir es erstmal machen und dadurch auch ein bisschen kultivieren, dann wird es schon auch passieren. If you build it, they will come.
So, wer möchte die nächste Frage vorlesen?
Habt ihr noch Vorbilder? Fragt Taps der Bär.
Finde ich einen schönen Namen übrigens. Ich habe keine Vorbilder. Doch, vielleicht mein Vater. Aber das ist zu romantisch, ne, wenn ich das sage.
Ja, ist auch einfach ein bisschen scheiße.
Nee.
Wieso denn?
Mein Papa ist toll.
Ach Gott. Ja, cool.
Habt ihr Vorbilder?
Ja, nicht mein Vater.
Ich finde halt, habt ihr noch Vorbilder, finde ich, das klingt so traurig.
Ja, so. Weil man vielleicht denkt, dass man so im Alter das nicht mehr so hat oder so.
Also ihr seid ja jetzt auch schon, lohnt sich das bei euch eigentlich überhaupt noch Vorbilder zu haben oder ist da der Zug auch schon abgefahren?
Ja, habt ihr noch Vorbilder oder habt ihr euch schon aufgegeben?
Ja, prominente Vorbilder. Ich überlege gerade.
Ich weiß nicht, hatte.
Gibt's so, habt ihr je Vorbilder gehabt, wo ihr in ganz vielen Punkten gesagt habt, ich möchte das so und so machen wie diese Person? Oder jetzt nur sowas Spezielles, keine Ahnung, ich möchte so Basketball spielen wie Michael Jordan.
Ja, eben, ich finde die Frage ist ja auch, ist eine Definitionsfrage, was bedeutet Vorbild? Also natürlich gab es Leute oder Prominente oder Sportler oder was weiß ich, die man cool fand, aber Vorbild heißt ja so ein bisschen, dass man versucht, dem nachzustreben. Also
so dem gesamten Leben nachzueifern.
Ja, das nachzumachen oder das auch zu werden oder so. Das verstehe ich so unter Vorbild, oder?
Ich würde sagen punktuell. Also so, dass man sich halt, also nicht so, dass man einer Person komplett nacheifert und sagt, ich möchte genauso sein wie XY, aber dass man sich denkt, keine Ahnung, was der der Podcast, den XY macht, gefällt mir und so einen Podcast würde ich ganz gerne machen. Oder ja, also so solche Dinge halt.
Also von Vorbild
daher passt dann auch der Papa bei Jochen da rein, dass man sich halt denkt, so, der Mann hat insgesamt ein cooles Leben gemacht, geführt oder er führt ein cooles Leben, aber das gefällt mir. Und da ist er in dem Punkt mein Vorbild. Oder was Familie betrifft, weiß der Teufel was.
Ja, also ich habe mal so einen Pornodarsteller gesehen. Und
Ron Jeremy?
Ja, nee, ein anderer, aber nee, Spaß beiseite. Also wenn dann ein großer Einfluss, würde ich sagen, oder so war auf jeden Fall Harald Schmidt. Das war so jemand, der, glaube ich, den ich gesehen habe und Conan O'Brien, so die beiden waren.
Kannst du noch dich an unseren Kollegen Tom Wester heute erinnern?
Ja, der hat ihn ja komplett auch, nicht komplett, aber hat ihn ja teilweise wirklich auch nachgemacht, ne?
Die Sprechweise, ne?
Ja, so auch die, so, die, so wie er sich die Brille so manchmal gerichtet hat und so.
Und das ist ja, dann sind ja so Sachen, die glaube ich noch nicht mal 100% bewusst passieren.
Nee, ich habe das zum Beispiel gemacht eine Zeit lang von Stefan Raab. Da habe ich, das ist mir dann im Nachhinein aufgefallen, wenn ich mir so alte Videos angeguckt habe.
Der Sprechrhythmus und so.
Ja, und auch so so kleine, keine Ahnung, man sagt halt so, wir haben doch keine Zeit oder so Floskeln, die man irgendwo aufgeschnappt hat oder dieses auf die Uhr zeigen und so Geschichten. Also man hat sich dann so unbewusst einfach schon auch so Sachen übernommen.
Das ist eigentlich cool, oder?
Ja,
gibt es ein größeres Lob, als dass einen jemand unbewusst imitiert? Also bewusst imitieren ist ja eine Sache, dass man sagt, ich mache den jetzt mal nach, so Beckenbauer oder so. Aber dass man so einen hohen Einfluss auf jemanden hatte, dass die Leute einen unbewusst imitieren oder Redewendungen übernehmen oder so. Ich hoffe, wir sind das für irgendjemanden.
Ja, also ich finde es jetzt nicht unbedingt cool. Ich schäme mich eher dafür, dass ich das so gemacht habe. Aber ich weiß, wo es herkommt, ne? Einfach, das ist einfach, dass man das einfach auch sich anguckt und genau.
Aber es ist doch ein großes Lob für denjenigen, den du dann imitierst. Das meine ich damit.
Ja, klar. Stefan Raab freut sich, dass Etienne Gardet so die eine oder andere Redewendung. Nee, ich weiß, was du meinst. Ja, es ist natürlich auch irgendwo eine Form von Auszeichnung. Aber es war noch nicht mal so. Ich finde einfach so. Diese Form von, ich war auch ein riesen Stefan Raab-Fan früher oder so. Ich mochte einfach alles, was im deutschen Fernsehen und Comedy-Bereich, was so ein bisschen frei Schnauze und ein bisschen frecher war. Ich mochte
den gar nicht irgendwie.
Wen jetzt?
Stefan Raab. Ich mochte den irgendwie gar nicht. Ich fand den irgendwie so, ich weiß auch nicht warum, ich fand den so unsympathisch.
Ja, später vielleicht, als er nicht mehr keinen Bock mehr hatte, weil er.
Es gab so ein paar, also was ich bei Stefan Raab immer klasse fand, was der für so ein Improvisations- und Organisationstalent hatte und für einen Blick für Dinge, dass er sich irgendwo, er hört irgendwie einen Satz, den eine Person sagt und denkt sich, daraus mache ich jetzt ein Musikstück.
Genau.
Und zieht das dann durch und baut drumherum quasi, ja, ich will nicht sagen eine Sendung auf, aber ein Projekt oder ein Produkt oder sowas auf. Das fand ich immer geil. Aber ich fand halt, wenn ich ihn zum Beispiel im Talk mit Personen gesehen habe, habe ich immer das Gefühl gehabt, er redet ungern mit demjenigen, mit dem er gerade spricht. Und derjenige, mit dem er gerade spricht, fühlt sich gerade auch nicht wohl.
Ja, das war dann, halt das so war dann später so.
So ich anstrengend.
Ich fand das halt.
Schmidt zum Beispiel hat oft eine sehr geile Art und Weise gehabt, mit Leuten zu sprechen, dass du das Gefühl hast, die fühlen sich wohl. Und ihm macht das auch Spaß.
Kam aber auch stark auf den Gast an. Und das ich finde, bei Stefan Raab war es gerade am Anfang so, Viva-Sion-Zeit und Mal-Gucken-Zeit auf Viva, da war, Stefan Raab hat natürlich am Anfang auch viel damit gearbeitet, sich lustig zu machen über seine Gäste.
Ja, genau.
Und
ja,
da kann man natürlich geteilter Meinung sein, aber ich fand das gerade damals, als das losging, da war ich halt auch ein Jugendlicher, ich fand das halt super lustig und es war so einer, der einfach so unberechenbar war und so wirklich, also wirklich, heute lacht man über das Wort oder so, aber das war das Attribut, was am ehesten gepasst hat, dass er so frech war, dass der so
ich fand den
grenzenlos
nicht frech, ich fand den
war. Boshaft. Ja, stellenweise, aber es war halt grenzenlos irgendwo und das war fand ich spannend.
Ich fand das irgendwie es gab ja verschiedene Abstufungen davon. Raab, ja, war ja noch ein relativ harmloser und dann gab es irgendwie Nils Ruf und ja, letztlich auch Pocher, die dieses mit dem Provozieren und sich daneben benehmen immer irgendwie eine Spur oder eine Stufe weitergetrieben haben. Und ich fand das irgendwie so schade, weil ich mir dachte, den Teil kann eigentlich mehr oder weniger jeder. Also nur noch darum, irgendwie Grenzen zu überschreiten, anstatt das Talent, was man hat, anders zu nutzen.
Ja.
Und bei Pocher, wie gesagt, habe ich glaube ich auch schon mal im Podcast erzählt, dass wir den ja mal kennengelernt haben, auch zu Giga-Zeiten noch, als da vor uns vor der KI3 so ein Beachvolleyball-Turnier war, irgendwie so ein Medien-Beachvolleyball-Turnier. Und da war er halt auch mit dabei und da war er noch relativ unbekannt auf Viva, glaube ich, war er am Anfang, ne? Mhm. Und der war halt so ein Klassenclown, der aber eine ganz sympathische und coole Ausstrahlung hatte und der mir so als Mensch, als ich ihn damals getroffen habe, voll gefallen hat, wo ich mir dachte, wow, der hat schon Talent und hat dann natürlich auch gezeigt, dass er das hat. Nur ich fand es also schade, dass die Art und Weise, wie er das dann im Fernsehen umgesetzt hat. Weil so dieses, wie so ein Affe im Affenhaus seine Scheiße an die Wände schmeißen, das hast du halt irgendwann auch schon 100 Mal gesehen und wenn das Einzige ist, was jemand macht, war mir das dann doch irgendwie ein bisschen zu wenig und so kam es mir halt oft vor.
Ja, ich würde sagen, es ist auch eine hohe Kunstform, in einer gewissen Weise provozieren zu können, auf einem gewissen Niveau. Und das hat nicht jeder immer gut hingekriegt. Aber Humor, also man entwickelt sich auch weiter. Also sowohl als Zuschauer habe ich natürlich auch andere Interessen irgendwann entwickelt, als auch die jeweiligen Moderatoren. Manche in die richtige Richtung, manche in die falsche Richtung. Aber es ist natürlich auch, und das weiß ich aus eigener Erfahrung, wenn du so im Rampenlicht stehst und irgendwie du willst einen Gag raushauen und dann manchmal fällt dir halt auch nicht der geniale Gag ein oder so und dann greifst du halt in die untere Schublade einfach, um irgendwas zu sagen. Und oft ist das vielleicht nicht immer der anspruchsvollste Witz, der da dann rausgehauen wird. Und ich glaube, das ist auch so ein Lernprozess, dass man auch mal, dass man lernt, auch mal einen liegen zu lassen. Auch einfach mal nicht diesem Geltungsbedürfnis nachgeht oder so. Aber da arbeite ich auch immer noch dran.
Ich glaub, ich
unter anderem in diesem Podcast.
An die Situation mit Nils Ruf, könnt ihr euch noch erinnern, in die 24-Stunden-Sendung bei Giga, wo wir morgens früh...
Ist er rausgeflogen oder so?
Ja, da saß Nils Ruf in dieser Frühstückssendung. Wie hieß denn nochmal die blonde Pornodarstellerin? Dolly Buster. Und Hohecker. So, die saßen
Bernhard auch eine sehr illustre Mischung, oder?
Genau, die saßen dann am Frühstücktisch mit mir und Uta und wir hatten so einen Talk und Nils Ruf stank einfach nur fürchterlich nach Alkohol, der ist irgendwo aus der Kneipe gefallen und hat einfach nur rumgepöbelt. Das war auch allen so unangenehm, weil das auch so...
Ja, wobei, also ich weiß auch, Sido ist ja auch rausgeflogen bei Giga.
Ja, den stört das nicht, aber alle anderen haben so gesagt, so, ey Leute, ich habe jetzt keinen Bock mehr hier mit dem Typen hier zu sitzen. Das war einfach, der hat natürlich seine Nils Ruf-Nummer gefahren, und das war halt für alle anderen ziemlich unangenehm. Das war, ja, von daher. Habt ihr den mal auf Twitter erlebt? Der ist doch auch irgendwie ein bisschen...
Nee, überhaupt noch gar nicht. Also,
wie du sagst. Ich war eigentlich auch ein bisschen... ich fand den eigentlich immer ganz gut. Klar hat der auch provoziert und auch mal über die Stränge geschlagen. Aber der hat auch... der war auch mutig, fand ich.
Ich kann mich außer an dieses Ding an nichts von ihm erinnern.
Doch, damals bei Viva 2 hatte, und der hatte ja, glaube ich, noch mal eine Late-Night-Show auf RTL, die war aber nix, aber dann hat er noch den Podcast gehabt mit Serda So Mundschu, wo die auch...
Nils Ruf?
Ja.
Echt?
Ja. Und Sido ist ja auch bei Giga rausgeflogen.
Das weiß ich noch.
Und unter anderem, weil er so böse gerappt hat, habe ich mich auch gefragt, ja, was habt ihr denn gedacht, wenn ihr den eingeladen habt?
Ja.
Das war natürlich auch wieder so ein bisschen inkonsequent, einerseits den...
Das stimmt, also bei so Sendungen muss man sich halt fragen, warum ladet ihr die Leute ein, wenn ihr sie dann für das, was sie immer machen, rauswerft?
Also das war so, geschockt. Und das war ja, das No-Go war ja noch nicht mal, dass er so böse Sachen gesagt hat, sondern dass er dann die Community gedisst hat. Und das war dann der Punkt, wo das geht nicht gegen unsere, der kann doch nicht unsere Community beleidigen. Weil der, glaube ich, gesagt hat, ja, und ihr ladet doch auch alle meinen Shit runter. Und er hat ja
recht gehabt. Waren ja andere Leute, glaube ich, die ihn da rausgeworfen haben, als die ihn eingeladen haben. Wir haben dann Booking gehabt, die sich vermutlich gefreut haben, einen großen Namen in Anführungsstrichen einladen zu können.
Der Kittler
hat ihn rausgeschmissen, sonst, der es gesehen hat und... keine Ahnung, vermutlich Kaiser selbst oder so, der dann angerufen hat, das geht nun wirklich nicht, der muss raus, der Mann.
Ich glaube, das war eine Entscheidung aus der Regie, aber ich weiß es nicht mehr. Ist ja auch scheißegal, denn die Zeit ist um. Wir machen jetzt Schluss, ihr kleinen netten
Kackbratzen.
Richtig. Ja. Es war eine Scheißfolge, kann man mal echt sagen. Schlechte Laune und nächstes Mal wird es noch beschissener. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen.
So, hör mal auf, unsere Community zu beleidigen.
Gebt eure Kohle, könnt ihr bei Patreon abliefern und dann legt euch gehackt.
Und dann haltet die Scheißschläge mit Geld.
Ja.
So.
Tschüss.
Ist aber nicht nett.
Dann sag doch mal was Nettes zum Schluss.
Ihr seht alle sehr gut aus.
Ihr habt die Haare schön.
Tschüss.
Riecht so gut.
Tschüss.
Podcast ohne richtigen Namen.
Die beste Erfindung des Planeten.
Da muss ich lachen.
Zu 80% fake.
Nackt und auf Drogen.
Podcast ohne richtigen Namen.
Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich.
Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen.